Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Silvester, schalalalala.
Halleluja. Wir bringen das Jahr zu Ende.
Was macht man an Silvester?
Feiern.
Und saufen.
Heute wird gesoffen. Genau, das ist quasi die Filmfressen-Episode der Bewegtbild-Banausen.
Was mich angeht, hoffe ich, es wird nicht gesoffen. Das ist der Plan. Aber es könnte anders laufen.
Ja. So, und wir haben uns Unterstützung geholt.
Klar, wir haben überlegt, wen kennen wir eigentlich, der schwere Alkoholiker ist, der bei sowas sofort auf den Zug mit aufspringen würde?
Ja, jetzt habe ich gerade schon die Filmfressen erwähnt. Die hätten sich wahrscheinlich auch angeboten.
Nee, die vertragen zu viel. Mit dem macht das
eben,
keinen Spaß.
Genau. Wir haben uns jemanden gesucht, der sich da auf einem ähnlichen Level befindet wie wir. Weil Guess und ich, das haben wir schon oft erzählt, wir sind nicht so wahnsinnig trinkfest.
Nee.
Und deswegen begrüßen wir jetzt ganz herzlich den Hoffi.
Moin.
Hoffmeister. Schön, dass ich dazugesetzt zu dieser etwas außergewöhnlichen Episode der Bewegtbild-Banausen.
Ja, ich würde ja jetzt sagen, freut mich auch, aber ich bin mir da ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher.
Ja, mal gucken.
Das ist nämlich die Episode, in der wir dem Anglizismus den Kampf ansagen.
Oh ja.
Ja.
Mhm.
Weil?
Ja, weil wir haben uns überlegt, dass getrunken werden muss. Wenn man es nicht hinbekommt, auf Anglizismen zu verzichten, dann wird gepichelt.
Richtig.
Ja, und da hat sich jeder das Getränk seiner Wahl besorgt, beziehungsweise wir haben uns kollektiv für Hemingway entschieden. Das heißt, es gibt Hemingway-Shots, wenn englische Wörter zum Einsatz kommen. Und bei Hoffi ist es Mexikaner, ne?
Genau, Mexikaner, wahlweise Pfeffi, wenn ich Sodbrennen bekommen sollte.
Oh Gott.
Ja. Aber also, solange ich muss es nur irgendwie hinbekommen, meinen schäbigen Kadaver irgendwie morgen Abend 20.30 Uhr ins Kino zu schleppen, um mir Matrix 4 anzugucken. Und wenn ich übermorgen, wenn mein Vater mich aus Hamburg abholt, dem nicht ins Auto scheiße, wäre vielleicht auch noch ganz gut. Ansonsten freie Fahrt. Ich habe morgen sonst nichts vor.
Das ist ein guter Plan.
Ja, sehr schön. Ich habe mir für morgen auch freigenommen, deswegen ich bin da auch aufs Schlimmste vorbereitet, weil ich weiß nicht so ganz, wie wir das über die Bühne bringen, weil wir haben ja ansonsten haben wir ein normales Programm. Jeder hat zwei Filme dabei.
Ja.
Wir versuchen, die zu rezensieren und
wir versuchen
auf Anglizismen zu verzichten.
Ja, mein Plan ist es, womöglich nichts zu trinken, weil es wird schon irgendwie gehen, denke ich. Also ich stelle mir das ehrlich gesagt nicht so schwer vor. Mhm. Aber wir sind völlig aus der Übung, wie du meinst. Also wenn wir dann ein paar von den kurzen trinken, dann dürfte man das schon hören.
Ja, mal gucken.
Insofern bin ich gespannt.
Ich auch.
Was hier passiert.
Geil.
Solange wir nüchtern sind.
Ja.
Es ist ja die letzte Episode des Monats. Insofern wollen wir mal unsere Hausaufgaben für den nächsten Monat präsentieren, womit wir dann im Januar einsteigen. Und da gibt es ja auch jede Menge Auftragsfilme und wir ziehen natürlich auch zwei Lose.
Ja, wir haben schöne Auftragsfilme.
Einiges.
Einiges. Ja. Sollen wir nicht mal vorlesen?
Lies mal vor.
Sweet Smell of Success. Mhm. Das gilt jetzt nicht als Anglizismus, ne? Nur bevor hier wieder...
Doch, doch. Vier kurze für dich.
Vier vor allem. So für off. Ja. Dann haben wir noch Under Siege. Auf Deutsch Alarmstufe Rot.
Sechs kurze für dich. Merkst du, dass ich die ganzen englischen Titel gegeben habe?
Ja, genau. Two Days, One Night und Der Glückspilz. Also für alle, die Bock haben, sich diese Filme anzugucken, über die werden wir im Januar sprechen.
Billy Wilder. Ja, ich habe da auch noch ein Vier, die ich noch anbieten könnte, die wir noch dazu rezensieren. Clerks 2 wird von uns gebracht. Ich muss den ersten auf jeden Fall mal nachholen.
Ich wollte gerade sagen, kennt ihr den zweiten schon?
Mhm. Den zweiten habe ich auch irgendwann mal gesehen.
Ja, klar.
Aber ich muss den ersten mal auffrischen, bevor ich mir den zweiten angucke. Mhm. Insofern
ich kenne den zweiten nicht so aus Erinnerung. Würdest du den empfehlen? Kann man den gucken?
Den kann man natürlich gucken, erst recht, wenn man Fan des ersten ist. Aber das ist lange nicht so ein guter Film wie der erste.
Mhm. Ja, okay.
Dann besprechen wir noch All is Lost. Robert Redford, wenn ich mich nicht täusche.
Allein auf dem Boot, ne? Mhm. Das war das Ding.
Robert Redford allein auf dem Boot. City of God. Darauf freue ich mich.
Ja, geil.
Und wir machen weiter mit der Alien-Reihe. Mit dem vierten Teil.
Mit dem was?
Vierten Teil.
Ach so, ja.
Alien 4. Alien hoch 4.
Nee.
So heißt der wahrscheinlich nicht,
so heißt der, ist ja Resurrection war das.
Ach so, na gut. Na dann Alien. Resurrection. Acht kurze für Lee. Jetzt hat er Resurrection gesagt.
Stimmt, eigentlich hast du jetzt Resurrection gesagt. Das ist wohl richtig.
Wieso heißt doch der Film?
Ich glaube nicht. Wenn der Film jetzt nicht so heißt, muss er dann kurz trinken?
Alter, schon, wollt ihr mich verarschen?
Nein, der Film doch, der heißt natürlich so, heißt genau der wie bei Alien Matrix jetzt.
Eben. Ah, hast du nochmal Glück gehabt, dass er so heißt.
Mhm.
Wollen wir lose ziehen?
Unbedingt.
Mhm. Ja, haben wir euch schon mal einen kleinen Vorblick gebracht auf den nächsten Monat. Wie könnte man das Ganze noch nennen? Das war so ein kleiner Lee.
Du willst jetzt blöd Anglizismen provozieren, oder was?
So, ich habe mir ein Löschen für dich gezogen. Ich gebe dir mal unsere kleine Lostrommel rüber und ich werde dir jetzt sagen, was du nächsten Monat rezensieren darfst, weil unsere Unterstützer die Lose beitragen. Oh, den Film kannst du gar nicht leiden, wenn ich mich nicht täusche.
Oh je.
Vielleicht ein Tausch, weil ich kenne ihn nicht. Insofern willst du erstmal ziehen und oder willst du erstmal wissen, was es ist?
Erstmal will ich wissen, was es ist.
Apokalypto.
Oha. Ja, den kenne ich schon.
Dann habe ich das richtig in Erinnerung.
Ja, es ist
zumindest. Ich kenne ihn nicht, also ich würde mir den angucken, eventuell.
Okay, ja, gucken wir.
Ist hier ein Tausch möglich?
Gut, jetzt ich. So, von ganz unten.
Da, wo wir herkommen.
So, du darfst dir angucken. What? Suicide Squad. Von David.
Okay. Mein Kumpel David Grassinger.
Den neuen oder den?
Nee, der hat sich den alten gewünscht tatsächlich, bevor der neue rausgekommen ist.
Ach stimmt, den neuen hatte die auch schon besprochen, ne?
Den neuen haben wir besprochen. Okay. Und?
Nee, den kenne ich ja auch schon.
Ja, würdest du dir den eher angucken wollen als nochmal Auffrischung oder? Fast wäre es passiert. Als Wiederholungs-Guck-Film.
Das hast du so schön gesagt.
Dafür, dass wir die deutsche Sprache feiern wollen, könnte das nach hinten losgehen mit den Wortkreationen, die ich hier von mir geben werde.
Ja, ja, eben. Aber weißt du was? Ja, den können wir gerne tauschen.
Okay. Ich guck Apokalypto, du guckst.
So ist das gut.
Als alter Fan von gemalten Bildern.
Oh Gott, ich sehe schon, ey, bei dir, das wird heute nicht so das flüssige Ding.
Ja, ich bin mir halt nicht sicher, wie, ob man das jetzt sagen darf. Ist ja auch ein englisches Wort.
Was?
Die Vorlage von diesem Film. Verstehst du?
Schlechter da rumdruckst,
Alter. Wir haben ja gesagt, dass die anderen beiden dann entscheiden, wenn wir so eine Entscheidungssituation haben, ob man dann trinken muss. Und wenn ich mir nicht sicher bin, dann umschiffe ich das natürlich.
Läuft super.
Ich versuche auch heute langsamer zu reden.
Ich merke schon.
Jedes Wort ist bedacht.
Oh, yeah, yeah. So haben wir uns das nicht vorgestellt. Nee, 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 das muss schon ein bisschen flüssiger vonstatten gehen.
Okay.
Apropos, wie machen wir das?
Sehr schön formuliert.
Was?
Die Aussage.
Dass das flüssiger vonstatten gehen muss. Ja, ja, das wird hier heute flüssig in vielerlei Hinsicht. Apropos, da ist mir noch eine Frage eingefallen. Wie machen wir das eigentlich, wenn einer droht, wenn einer schon mit so einem Anglizismus angefangen hat, aber noch die Kurve kriegt? Also das Wort quasi nicht ausspricht, sondern da noch ein deutsches Wort draus macht.
Wenn er noch ein deutsches Wort daraus macht,
ja,
dann hat er sich gerettet.
Also ich würde sagen, for the sake of Spaß. Oh. Da geht's schon los.
So, Prost. Da geht's
schon los, ja.
Ja, das ist eindeutig.
Ach, cheers, ist das noch einer? Oder?
Ja, ich hab's auch gemerkt.
Allerdings ist das noch einer.
Sehr schön.
Hobby startet mit zwei kurzen.
Das ist jetzt schon lustig.
Das Schlimme ist, ich hasse ja Tomaten wie die Pest. Und als ich schon gesehen habe, was du dir da zusammengemischt hast, also ich hätte gar nichts von trinken müssen und das wäre mir schon hochgekommen.
Prost.
Prost. Schmeckt's denn?
Ja, ist lecker.
Ja.
Mexikaner geht immer.
Ja, ist auch schön, dass wir hier den Anglizismen in den Kampf ansagen und dann haben wir hier so Hemingway gemixt, ja, eher mixed Mexikaner, alles sehr international unterwegs. Eigentlich müssten wir hier so Korn trinken oder sowas, weißt du so.
Genau, Herrengedeck.
Ja, da ist ja Korn drin.
Ach stimmt, bei dir ist Korn drin, ja.
Ja, es gibt ja auch so ganz widerliche Menschen, die Mexikaner mit Tequila machen.
Das geht gar nicht,
das
oder?
Das geht absolut nicht, nee.
Ja, das wollen wir nicht. Okay, 2-0 für Hoffi. So starten wir in die Episode.
Ich gewinne.
Bevor wir mit der Rezension angefangen haben.
Sehr schön. So, sollen wir eine Reihenfolge festlegen?
Ja, gerne. Wenn du willst, fange ich an.
Du willst anfangen,
ja? Ja. Wenn ihr nichts dagegen habt.
Da hat jemand Angst.
Ich merke schon, ja. Hoffi, willst du zweiten machen?
Kann ich gerne machen, ja.
Okay, dann mache ich das Schlusslicht. Sehr schön. Ja, dann, Guess, bitte.
Ja, habe ich mir natürlich überlegt, wenn wir schon so eine gefährliche Episode hier aufnehmen, dann rezensiere ich doch mal was aus deutschen Landen, weil da ist die Chance relativ klein.
Du Fuchs.
Dass ich irgendwelche englischen Begriffe hier mit reinnehme, man weiß es nicht, aber ich habe mir gedacht, okay, komm, Nachdem wir hier Ong Bak rezensiert haben, der in meinem Filmregal drin ist, wo die ganzen Mehrteiler drin sind, die ganzen Filmserien, hat mich rechts daneben eine weitere Filmserie angelächelt mit dem Hauptdarsteller Otto Waalkes.
Okay.
Und den ersten Film, Otto der Film, den habe ich schon sehr, sehr oft gesehen.
Mhm.
Aber die anderen Teile habe ich echt viel zu selten gesehen. Und deswegen habe ich den ersten Teil mal übersprungen und habe aus dem Jahr 1987 mir den neuen Film von Otto angeguckt. Sozusagen seinen zweiten Langfilm.
Ja, geil. Du kriegst den Otto-Film, ey, sehr schön. Und das ohne Second Jan, Alter. Wie geht das denn? Er heißt so.
Ist das sein Name?
Es ist sein Name.
Ich hätte ihn jetzt Jan den Zweiten genannt in dieser Ausführung.
Soll ich jetzt wirklich einen trinken, weil ich Second Jan gesagt habe?
Naja, Hoffi. Ich meine, wir sind die Juroren bei dieser Geschichte.
Wir haben vorhin noch, waren uns noch eigentlich Eigennamen gegen klar. Aber
ist das schon ein Eigenname?
Ja, pass auf, aber ob das jetzt halt so in seiner Geburtsurkunde steht, würde ich ja auch stark anzweifeln.
Also wenn es in der Geburtsurkunde drin steht, dann lassen wir das gelten.
Gut, ich trinke einen.
Prost. Außerdem will ich Prost. Hier nicht alleine komplett voll sein am Ende der Episode.
Jawohl.
Juhu. Oh, das ist gar nicht schlecht. Oh, hart süß.
Ja, natürlich freut sich Jan der Zweite über diese Rezension. Otto Waalkes hat Regie geführt.
Plötzlich in Adel aufgestiegen einfach.
Ja, es klingt gleich ein bisschen edler, ja.
Ah, wie geil.
Und Xaver Schwarzenberger hat auch nochmal Regie geführt. Der hat die Vorfilme inszeniert, wie Margarete Steif zum Beispiel mit Heike Mackatsch und so ein paar Sachen aus der Riege. Habt ihr den Film gesehen?
Na klar.
Ja, den kennt ihr natürlich.
Ja, irgendwann mal als Kind.
Ist bei euch auch lange her.
Mhm, ja.
Na gut, vielleicht kann ich euren Erinnerungen auffrischen, indem ich die Geschichte zusammenfasse. Otto Waalkes will aus seiner Bude abhauen, da er mit seiner Miete im Rückstand ist. Und wird beim Rausgehen, indem er sich da so rausschleichen will, wird er vom Hausmeister Rettich erwischt. Der ist so ein alter Deutscher, steht auf Regeln und der wird zum Arbeiten verdonnert, damit er seine Miete abstottern kann. Der schickt ihn dann so zu Drecksarbeiten in den Hof.
Ach, das ist das mit dem Zaun, ne?
Das ist das mit dem Zaun, genau.
So schön.
Wo er dann irgendwelche Sachen aus dem Hof dann wegtransportieren soll und einfach den Zaun hochhebt und den in seine Richtung zieht und die Sachen dann immer hinter den Zaun verschwinden und der Hof praktisch dann auch immer kleiner wird.
Ja.
Ist ganz witzig. Und die Tochter vom Hausmeister namens Anna muss halt immer Ottos Hosen waschen, weil sich der Chaot auch sehr oft durch seine Tollpatschigkeit seine Klamotten ruiniert. Das wiederum sorgt für Gelegenheit, um verschiedene Werbespots aus den 80ern und 90er Jahren zu persiflieren. Und parallel dazu bekommt Otto den Auftrag, auf die teure Katze vom verreisten Professor Edelsen aufzupassen.
Ach, stimmt, ja.
Da passieren auch so ein paar Missgeschicke. Und dann zieht noch die heiße Gabi Drösel ins Haus. Otto ist schockverliebt. Doch, sie hat nur Augen für Amboss den Raviator.
Ach Gott, ja.
Der wiederum natürlich eine 1:1 Kopie ist von Arnold Schwarzenegger und seinen damaligen Filmen, die es alle so gab. Mhm. Er ist ein riesiger Filmstar. Er bringt die ganzen Filme ins Kino und alle lieben Amboss den Raviator. Ja. Also letztendlich ist dieser ganze Film eine Aneinanderreihung und also eine Gelegenheit, um Ottos Witze aus seinem Bühnenprogramm praktisch mit einzubauen.
Mhm.
Du siehst schon am Anfang, wie er aus dieser Wohnung aussieht und er hat ein Bild von seiner Familie, wo er selber drauf ist als kleiner Junge und als Mutter und als Vater. Und dann bringt er so diese typischen Sprüche, die er auch auf der Bühne schon bringt. Weißt du, seine alter Egos und seine Charaktere, die man schon kennt. Und ja, das ist ziemlich unkreativ, wenn du mich fragst. Also der ist nicht mehr so witzig wie damals. Du hast natürlich einige Sachen, die auf die Schippe genommen werden. Also unter anderem diese Levi's-Verarschung. Otto selbst trägt so ein Finde-ich-gut-T-Shirt von dem Versandhaus Otto.
Mhm.
Du hast Werbung vom Bauknecht teilweise, die du siehst. Du hast Bier und Zigaretten mit Markennamen, die da eingeblendet werden. Also eine Menge Schleichwerbung, die hier auch nochmal eher negativ ins Gewicht fällt. Und alter Falter.
Naja, aber diese vermeintliche Schleichwerbung ist ja schon auch eine Verarsche, oder nicht?
Naja, nicht so richtig, weil du hast so ein Eisstadion, wo die Schlittschuh fahren und im Hintergrund ist halt eine riesige Leiste, wo halt Bauknecht reklamiert wird. Also das hat ja nichts mit da.
Ja, stimmt.
Ist ja kein Witz, sondern ist einfach nur eine Riesenwerbung. die in den Film eingebracht worden ist. Mhm. Weil der erste ja mega erfolgreich war.
Ja.
Und alter Falter, also das Schlimmste an diesem Film ist die Aerobic-tanzende Gabi. Die wurde gespielt von Ute Sander. Und die hat noch mitgemacht, außer in diesem Film, bei Anwälte im Einsatz. Da hat sie die Frau, die Zettel bringt, gespielt.
Super Rollenname.
Und als sie selbst in der NDR-Talkshow. Das sind so, das sind in ihrer Vita die beiden Sachen, die man findet.
Bei dem Nachnamen könnte man ja eine Verwandtschaft vermuten, aber ist wahrscheinlich nicht so.
Nein. Die Dame hat keine Verwandtschaft zu anderen großen Schauspielen.
Okay.
Schauspielgrößen. Das ist wirklich katastrophal, was die hier spielen. Ist unglaublich. Und Dieter Landouris ist als Hertha-Fan in einer kleinen Szene zu sehen.
Ach.
Der war da auch noch ziemlich unbekannt im Jahre 1987. Ja, ist nicht mehr so witzig wie damals. Also ich mag Otto, ich mag seine Bühnenshows von damals und ich finde es witzig, was er macht. Aber der Film funktioniert halt nicht mehr, was den Humor angeht und so. Das ist nicht mehr so lustig, was hier passiert. Also es ist ein paar Stellen sind ganz nett und ein paar so ein bisschen witzig, aber so richtig lustig ist es nicht. Das wäre mein Fazit. War aber ein Riesenerfolg. Mhm. Es ist immer noch Platz 12 der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten. Der hat damals 6,5 Millionen Kinobesucher ins Kino gezogen.
Oha.
Großes Ding gewesen.
Das ist ordentlich.
Aber sind auch ein paar Jahre seitdem ins Land gezogen.
Jetzt muss mir mal gerade helfen. Ist das der mit, wo du vorhin diese Werbedinger da angesprochen hattest? Ist das der mit hier Drei Wettertaft und so?
Nee.
Okay.
Nee, die Drei Wettertaft.
Das war der Außerfriesische, glaube ich. Dieses Drei Wettertaft.
Das war das mit dem Leuchtturm, ne?
Ja.
Ja, okay.
Mhm. Mit seinem Bruder.
Mhm, genau, ja.
Der Außerfriesische war, glaube ich, der.
Ja, weil da sagt er doch auch so, wo sie sich wiedersehen. So, Mensch, ich habe so viele Fragen an dich, wir haben uns so ewig nicht gesehen. Aber die erste Frage, die wichtigste zuerst, wie findest du meine neue Frisur?
Mhm. Ja, ja, genau.
Das ist ja immer mit Haarspray unterwegs. Ja.
Der dritte war, glaube ich, Otto der Liebesfilm. Und dann kam Otto der Katastrophenfilm. Und dann der fünfte ist, glaube ich, Otto der Außerfriesische.
Nee, der Außerfriesische war vor dem Liebesfilm.
War der vor dem Liebesfilm?
Ziemlich sicher.
Okay, vielleicht habe ich die Reihenfolge hier ein bisschen durcheinander gebracht. Ich guck mal. Ich habe auch nur 4 davon, aber es ist ganz witzig, weil wenn du die 4 nebeneinander packst, dann hast du so ein Bild von Otto. So von einer DVD zur anderen. Die hat so ein Ganzes ergeben.
Okay.
Das ist eine ganz lustige.
Für Sammler.
Serie für Sammler, ja. Ja, weiß nicht, ich habe dir nur Fragen.
Ja, du klingst ja nicht so begeistert. Also, ich meine, aber wie.
Mein Lachen hielt sich. Das war eher selten, dass ich da lachen musste an bestimmten Stellen. Das ist nicht mehr
spielt da so eine
ganz so lustig.
Gewisse Otto-Nostalgie trotzdem mit rein?
Ja, ein bisschen.
Okay.
Aber auch nicht so, dass es jetzt, dass ich jetzt empfehlen würde. Das ist leider, das war damals vielleicht lustiger als heute.
Mhm. Na gut.
Ja, Otto, der neue Film. Nicht mehr so richtig gut.
Hm.
Soll ich mal zu dem Punkt kommen?
Das ging ja fix. Ja.
Ja, viel habe ich nicht gefunden. IMDb ist bei einer 5,8.
Übertreib, Alter.
Ansonsten kein Metascore. Es gibt keine Rotten Tomatoes Bewertung.
Wie jetzt? Rotten Tomatoes ist es aber nicht verrottete Tomaten, oder?
Nein, das ist ja, das ist ja.
Wie heißt das?
Die heißen ja so. Mhm. Und Letterboxd, die Briefkiste. Die Briefkiste gibt 2,9.
Briefkasten heißt das.
Achso. Jetzt ihr.
2,9.
Ja. Hoffi hat noch die Chance, in unsere Lostrommel zu kommen.
Ja, ja.
Heute.
Als letzter.
Ja, heute wird es entschieden.
Ja, Hoffi muss vorlegen.
Das ist nicht ganz einfach, weil ich ansonsten so deine Verbindung zu Otto nicht kenne. Weil ich muss ja sagen, ich fand ihn als Kind ja richtig, richtig lustig. Aber ich finde halt auch, der hat irgendwie vor 25 Jahren seinen Zenit irgendwann mal überschritten. Einfach nicht gecheckt, wann er aufhören muss. Also der kommt ja immer noch auf die Bühne und sagt, Yolla Hidi.
Er weiß nicht, wann er aufhören soll.
Erinnert
an unseren Podcast. Aber
ich schwanke halt zwischen 4,5 und 5,5. Muss das irgendwas sein, hätte ich jetzt gesagt. Aber
also meine Verbindung zu Otto kann ich dir mitteilen. Ich kenne den Patensohn.
Ja gut, okay, danke, das weiß ich.
Okay.
Ja, aber also hast du das als Kind irgendwie mal gefeiert oder so?
Ja.
Ja klar warst du mal Otto-Fan.
Naja, vor allen Dingen mein Klassenlehrer, der hat ja in der Schule, wenn wir so Freistunden hatten oder wenn er uns mal beschäftigen wollte, hat er entweder Heinz Erhardt-Filme eingelegt oder Loriot oder Otto. Ja. Seine Auftritte von damals. Das sind so die Sachen, die wir uns immer angeguckt haben. Insofern bin ich mit dem Otto-Humor groß geworden. Und den ersten Film fand ich super.
Keine Empfehlung, sagt er. Ich entscheide mich für die goldene Mitte, ich sag 5.
Ich sag 5,5.
Damit liegt Lee richtig.
Lee richtig? 5,5, ja?
Ja, 5,5.
Ey.
Das ist korrekt.
Geil.
Aber das war ja schon mal die richtige Spanne, Haufi.
Ja, immerhin. Ist besser als sonst, ne?
Ja, war nah dran.
Ja, wunderbar. Dann darf Haufi schon.
Dann darf ich schon. Ja, ich habe tatsächlich eine ähnliche Herangehensweise gewählt wie Guess. Haben wir auch was Deutsches ausgesucht.
Otto, der Osterfriesische. Alle.
Ihr seid ja...
Nee, es ist nur so, dass ich ja sonst eigentlich hier immer Herzensprojekte oder Filme, die ich Ewigkeiten auf der Watchlist hatte oder so, mal mitbringe.
Ja, Prost.
Ja, danke.
Die Nummer 3.
Ich habe das gesagt, ey, das ist Katastrophe mit Ansage.
Ja, aber er merkt selber.
Ja, ja.
Ja, aber zu spät halt leider.
So gut.
Genau, und deswegen dachte ich, jetzt nutze ich den Abschluss des Jahres doch mal, um mich hier ein bisschen zu empören, weil ich gerade auch, also ziemlich krass in so einem Thema verhaftet bin. Ich weiß nicht, du sagtest das auch mal, Lee, dass du manchmal so Phasen hast, wo du dich so mit Filmen und Dokus und sonst was so richtig krass in irgendwelche Sachen verlierst und dich da irgendwie für einen gewissen Zeitraum irgendwie mit auseinandersetzt. Und bei mir ist das im Moment ein relativ schweres Thema. Und das ist tatsächlich der Holocaust. Weil wir jetzt irgendwie letztens bei uns Schindlers Liste besprochen hatten so und ich da gerade irgendwie viel recherchiere, eben mit Blick auf irgendwelche Schwurbeldemos, die gerade stattfinden und sowieso. Und bin ich auf einen Film gestoßen, völlig zufällig, wusste nicht, dass der existiert, aber habe dann mitbekommen, dass Uwe Boll gerade wieder in der Kritik steht, weil er einen Film zu den Anschlägen von Hanau letztes Jahr gerade macht und da den ersten Trailer zu veröffentlicht hat, der jetzt schon irgendwie krass zerrissen wird. Angeblich ermittelt da auch schon die Justiz, ob das überhaupt so machen darf, wie er das da gemacht hat.
Boah.
Und tatsächlich hat Uwe Boll einen Auschwitz-Film gemacht, der auch tatsächlich einfach nur Auschwitz heißt. So. Für alle, die jetzt vielleicht gar nicht wissen, wer Uwe Boll ist, dazu vielleicht einmal kurz. Also, der ist eigentlich bekannt geworden dadurch, dass er extrem schlechte Videospielverfilmungen gemacht hat, die aber dann zahlreich. Und hat in seiner Karriere eigentlich immer wieder für Aufsehen und Skandale gesorgt. Unter anderem deshalb, weil er irgendwann mal 5 Kritiker zu einem Boxduell herausgefordert und denen dann in Vancouver auf die Fresse gehauen hat im Ring, weil er einfach schon Boxerfahrung mitgebracht hat und seine Kritiker halt nicht, das wusste nur keiner. Und dann hat er die halt im Ring verprügelt, das waren 5 Stück, die hat er alle umgehauen.
Wirklich? Wie geil.
Ja, ja, das war halt damals seine Begründung, hat er so gesagt, ja, wenn die mich fertig machen wollen, ey, das sollen sie mal probieren. Dann hat er die halt zum Boxkampf rausgefordert, so ist mit denen nach Vancouver geflogen. Und wie gesagt, er hat halt vorher niemandem erzählt, dass er halt schon irgendwie Boxerfahrung hat, sondern hat die dann einfach im Ring alle nacheinander verprügelt.
Die Geschichte.
Aber außerdem ist er tatsächlich Doktor der Philosophie. Das wusste ich auch nicht.
Oh, okay.
Und das merkt man ihm auch gar nicht an. So vor allen Dingen mit Blick auf diesen Film nicht. Der, also Auschwitz, ist aus dem Jahr 2011 und hat eine Laufzeit von 73 Minuten. Im Cast ist abseits von ihm wirklich niemand Nennenswertes. So, die hast du im Grunde nie wieder gesehen. Ja, bitte, Guess.
Besetzung, bitte.
Oh. Ja, hat er recht.
Oh Mann.
Nummer 4.
Oh Gott. Ich dachte, das hier wird noch der einfache Part. Ja, das wird...
Entschuldige die Unterbrechung.
Ist, aber... Ich würde sagen, Part ist schon das nächste.
So viel Zeit muss sein.
Ja, ja. Ja,
Nummer 5. Oh, das wird gut.
Worauf habe ich mich hier eingelassen, ey?
Prost. Noch nicht mal die Hälfte.
Aber Hoffi hat jetzt schon einen guten Vorsprung, ey.
Ja, allerdings.
Guess hält sich hier echt zurück.
Ja, der ist ja auch vorsichtig. So, nun gut.
Du also, auch. Aber auch ungeschickt.
Ja, also was ist Auschwitz? Also im Grunde sehen wir hier eine Pseudo-Doku mit fiktiven Elementen. Und das Ganze beginnt mit einer Einleitung von Uwe Boll selbst. Der zum einen den Grund nennt, warum er diesen Film macht und zum anderen, naja, als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent die alleinige Verantwortung für all das, was da passiert, auf sich nimmt. So, und dann geht's halt los. Wir sehen
ganz kurz
Schüler. Ja, bitte.
Was nennt er denn als Motivation, diesen Film zu machen?
Ach so, dazu wäre ich später gekommen.
Ach so,
aber er sagt halt, dass er im Grunde so ein bisschen die Zivilcourage in Deutschland nicht sieht und das bemängelt und halt sagt, naja, also da spricht halt niemand drüber, da setzt sich niemand mit auseinander. Viele, vor allen Dingen Jugendliche und Kinder, wissen überhaupt nichts darüber. Das wird im Grunde so ein bisschen totgeschwiegen. Und er fühlt sich jetzt halt berufen, das Leid, was da erfahren worden ist, halt mal auf die Leinwand zu bringen. Und er ist halt der Meinung, so drastisch kann er, also nur er das machen, weil er der Einzige ist, der sich das traut. Mhm. Genau. So, jetzt sollte man ja meinen, naja gut, vielleicht haben wir das Beste dahingehend halt schon mit Schindlers Liste bekommen von Spielberg, der ein sehr viel wesentlich fähiger Regisseur ist. Aber naja, also zunächst sehen wir dann, wie gesagt, verschiedene SchülerInnen, die von Uwe Boll selbst zum Thema Holocaust und Zweiter Weltkrieg interviewt werden. Schätzungsweise geht das so 10 bis 15 Minuten. Und als eine Schülerin dann sagt, dass ihre Oma mit ihr nicht so gerne über dieses Thema spricht, kommt ein Schnitt. Und dann sehen wir im Grunde Uwe Bolls Version davon, wie es denn in Auschwitz wirklich zuging. So, das ist erstmal das, was da passiert. Mhm. So, und dieser Film hat mich, ob seiner eigentlich guten Intention und seiner anmaßend dummen Umsetzung, völlig ratlos zurückgelassen und auch wirklich wütend zurückgelassen. Weil also die Intention, wie gesagt, die ist ja erstmal gar nicht so schlecht, dass du halt denkst, so, okay, ich will da irgendwie Wissen vermitteln, ich will da irgendwie ein Denkmal setzen, ich will da irgendwie das Thema mal wieder aufleben lassen, damit da einfach wieder gesellschaftlich über irgendwie drüber gesprochen wird oder so. Aber die Umsetzung ist halt eine absolute Katastrophe, weil zum einen ist in diesem Doku-Part, naja, also da...
Naja, Part mal wieder.
Ja. Oh Mann, Alter, ich hab's gesagt, ich komme über die erste Rezension nicht hinaus.
Den hätte ich
bin jetzt schon froh, dass ich mir hier wirklich für die Vorsicht hier einen Eimer daneben gestellt habe, ganz ehrlich.
Egal, wo es rausläuft, Prost. Der Eimer ist da. Den hätte ich übersehen.
Ah ja?
Ja. Gott, ey, wo war ich denn jetzt? Also, genau, also der Doku-Teil. Mhm. Wir sehen halt, wie gesagt, diese SchülerInnen. Und man muss einfach sagen, das ist ganz offensichtlich, so doof das klingt, aber an der Hauptschule entstanden, dieses Interview. Weil, also die sind wirklich alle nicht besonders hell. Und vor allen Dingen merkst du, okay, die haben kein Vorwissen. Also die bringen Begriffe wie Hitler, Juden, Auschwitz, Holocaust, alles komplett durcheinander, wissen das überhaupt nicht zu definieren, überhaupt nicht einzuordnen, können dir nicht beantworten, ob die Juden jetzt anders, in Anführungsstrichen, waren, weil die jetzt eine andere Religion hatten oder einfach aus einem anderen Land kommen oder solche Geschichten. So, jetzt muss man dazu sagen, dass er die auch echt asozial interviewt, weil er super viele Suggestivfragen stellt, ein bisschen wie damals diese Interviewfragen bei TV Total oder so. Mhm, ne? Also, wo dann halt eine Frage gestellt wird und die halt schon so formuliert ist, dass du davon ausgehen kannst, da möglichst dumme Antworten drauf zu bekommen.
Jetzt muss ich so, mal blöd fragen, ob es für Interview kein deutsches Pendant gibt.
Ja, ich habe auch kurz überlegt.
Aber ich glaube, das geht als deutsches Wort durch.
Da habe ich auch überlegt, aber ich denke auch, das kann man, da kann man, okay. Da kann man ihn verschonen.
Danke. Genau, so. Und
das heißt, der will aus den Leuten auch entsprechend blöde Antworten rauskitzeln, oder?
Ja, genau, ein bisschen zumindest. Also er stellt da eigentlich Fragen, auf die kannst du Antworten haben, aber so wie er die stellt, merkst du halt schon, okay, er will halt jetzt die möglichst dümmste Antwort aus denen rauskitzeln im Grunde. Obwohl die halt eh schon dafür habe ich kein deutsches Wort,
zumindest fällt sie auf.
Am Überlegen sind, okay. Und sich da sehr schwer mit tun, sagen wir mal so. So, und wie dann jetzt dieser Doku-Teil, also es endet dann halt auch später wieder in einem Doku-Teil. Und auch da wird von ihm selbst super viel relativiert, schlussendlich. Einfach, weil er dann halt zum Beispiel Vergleiche zu Lenin oder so zieht, ne? Was so halt Genozide, sonst was angeht, ne? Was natürlich halt schwierig ist, einfach das irgendwie zu vergleichen, einfach weil es da halt um maschinelle und industrielle Vernichtung von Menschenleben geht, so was du halt einfach so schnell mal eben nicht vergleichen kannst.
Ja.
So, und jetzt ist aber die Umsetzung dieses inszenierten Teils ist eigentlich noch verwerflicher, wenn man es genau betrachtet. Also zum einen versucht er darüber zu schocken, dass er zum Beispiel Vergasungen oder Erschießungen von Babys in Zeitlupe zeigt, einfach.
Was
halt ärgerlicherweise dann nicht nur mega pietätlos ist, weil es einfach nicht abbilden solltest, sondern halt zusätzlich noch nicht funktioniert, einfach weil er handwerklich da so viele Fehler macht, dass das nicht grausam oder schlimm wirkt, sondern unfreiwillig komisch. Also das ist wirklich so, der kriegt dieses Grauen überhaupt nicht hin, was natürlich in diesem Szenario das absolut Schlimmste ist, was dir irgendwie passieren kann, dass du das im Grunde ins Lächerliche ziehst.
Ja.
So, dann
krass.
Inszeniert er sich selber als SS-Wärter, was ich auch schwierig finde, wenn du da im Grunde, eigentlich eine gute Intention hast, so, dann kannst du dich nicht selber als den Typen inszenieren, der jetzt die Gaskammer bewacht. Finde ich richtig, richtig hart.
Schwierig.
Und schlussendlich scheitert er dann insgesamt einfach an seinen Fähigkeiten, den Fähigkeiten der Crew und vor allem dem Budget, was er hier hatte.
Mhm.
Ne? Also, das ist einfach richtig, richtig schwierig. Ich frage jetzt selber einmal der Fairness wegen, wie ist das mit dem Wort Budget?
Das ist ja nicht mal ein Anglizismus.
Nee, ist auf jeden Fall nein. Wenn dann ein französisches Wort.
Richtig, aber also wenn dann kommt es aus dem Französischen und das machen wir in einer anderen Episode.
Ja, okay, alles klar. Ja, also weil insgesamt sieht der ganze Film so aus, als hätte der maximal 50.000 Euro zur Verfügung gehabt und selbst das würde mich schon hart wundern, ehrlich gesagt, wenn es überhaupt so viel wäre. Jetzt ist halt noch perfider eigentlich, wenn man sich überlegt oder sich mal anguckt, was eigentlich die Hintergrundgeschichte zu der Produktion, weil auch da hat er sich richtig hart in die Nesseln gesetzt, weil er hat diesen Film parallel zu einem anderen Film von ihm gedreht, mit den gleichen SchauspielerInnen, an dem gleichen Set und so weiter und so fort. Und das ist Blood Rain, The Third Reich, wo es darum geht, dass, also unter anderem darum geht, dass ein Nazi-Doktor namens Dr. Mangler, der möchte sich Vampirblut zu eigen machen, um damit Hitler zur Unsterblichkeit zu verhelfen. Was ich schwierig finde, das dann am gleichen Set stattfinden zu lassen und dann halt aber so nach außen zu tragen, so, ja, ey, das ist voll das Kunstprojekt, was ich hier mache, so, und das ist super wichtig, das braucht die Menschheit. Mhm. Und schlussendlich geht's meiner Ansicht nach Deutscher nicht mehr so. Also es ist wirklich erschreckend einfach, dass du dir so denkst, okay, wieso fühlt ausgerechnet Uwe Boll sich dazu berufen? Also du siehst halt, wie gesagt, auch überhaupt nichts davon, dass er irgendwie mal der Doktor der Philosophie ist, wo du halt denken müsstest, so eigentlich müsste er sich ja vielleicht mal intensiver mit Themen befassen und dann halt irgendwie mal merken, was halt irgendwie geht und was nicht. Also das wirkt im Grunde schlussendlich wieder wie so ein Aufmerksamkeitsding. Und ja, mit Blick darauf, dass er jetzt halt diesen Hanau-Film macht, bin ich ehrlich gesagt froh, dass er jetzt schon vorab von Leuten in die Mangel genommen wird und da überhaupt mal überprüft wird, ob das überhaupt so rauskommen kann und soll, wie das da überhaupt Phase ist. Weil das war wirklich, wirklich mit Abstand das Pietätloseste, was ich zu der Thematik jemals gesehen habe.
Bringe ich jetzt da was durcheinander oder hat er nicht auch geplant, das Gladbeck-Drama zu verfilmen?
Gladbeck hat
das Geiseldrama.
Ah, das hat Kilian Riethoff ja verfilmt. Also das wurde gemacht.
Und Christoph Schlingensief ein bisschen zumindest.
Der auch noch, okay.
Ich bin der Meinung, ja, dass Uwe Boll da auch was geplant hat, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher.
Du, das würde mich nicht wundern, also dass der das wieder als Aufhänger nimmt, um irgendwas da zu machen, zumal der ja irgendwie vor 3 oder 4 Jahren auch mal gesagt hat, er will gar keine Filme mehr machen, also seine ganze Produktionsfirma, die steht aktuell auch zum Verkauf, habe ich gelesen, also ich weiß überhaupt nicht, was das jetzt soll, wieso der jetzt plötzlich damit um die Ecke kommt, zumal der das Ding schon im März angekündigt hat, so, ich weiß nicht, Hanau war letztes Jahr August, glaube ich, oder Juli, so, also das ist schon echt hart. So. Und im März hat er halt schon gesagt, okay, der Film ist fertig. Und jetzt halt letzte Woche, Mittwoch oder Donnerstag, kam der Trailer halt raus. Und ich habe nicht gesehen, aber da stürzen sich jetzt gerade alle drauf. So. Und ich habe gedacht, ich spaß mir, weil ich nicht noch wütender auf diesen Typen werden will. Also, weil das war wirklich hart, was ich hier gesehen habe. So. Weil das kommt da nicht ansatzweise ran. Also zum Beispiel so ein Schindlers Liste, ne? Der schafft es ja, dir anhand von Einzelschicksalen, die er dir dann zwischendurch zeigt, so die große Bedrohung für die Masse eigentlich aufzuzeigen und spart sich dann aber wenn der Film dann irgendwann mal in Auschwitz landet, ja ganz gezielt gewisse Segmente aus, so einfach, weil er es schafft, eine Bedrohung aufzubauen und anzudeuten, was da Phase ist, ohne das explizit zu zeigen, weil das natürlich auch einfach ein Leid ist, was sich schauspielerisch und sonst wie nicht auf Kamera bannen lässt. Und alleine das jetzt so zu versuchen und das dann auch noch so in Zeitlupe zu machen und so und dann halt so schlecht geschauspielert, das ist wirklich, also das, mein Fazit zu dem Film ist, das nicht tragbar. So, also das, ich verstehe überhaupt nicht, warum der bei Amazon Prime hochgeladen ist, also den kannst du dir da so angucken. Ich verstehe überhaupt nicht, warum der nicht zumindest mal hinter einer 18er-Freigabe irgendwie verschwindet, sodass du da wenigstens mal irgendwie einen Code eingeben musst, den du vielleicht als 14-Jähriger oder 14-Jährige nicht kennst. Also das geht für mich nicht. So, es ist wirklich, also ich habe mich nur geärgert, als ich das geguckt habe und wusste das natürlich auch vorher so. Also ich hab mir schon gedacht, dass Uwe Boll jetzt nicht der Typ ist, der da irgendwie einen krassen Film irgendwie zu macht, der jetzt irgendwie Relevanz hätte oder so. Aber alleine, dass es das gibt, ist auf so vielen Ebenen schlimm und wirklich ein, also meiner Ansicht nach halt wirklich ein Tritt ins Gesicht für sämtliche Opfer und Überlebende dieser Zeit. So, also es ist wirklich, wirklich hart.
Klingt überflüssig.
Ja, ist es. Absolut überflüssig. Und das spiegelt sich dann auch in den Punkten wieder, zu denen ich jetzt mal kommen würde. Und zwar Rotten Tomatoes, Kritiker haben sich damit gar nicht befasst. So. Also ich habe Kritiken dazu gelesen, aber die sind hier irgendwie bei Rotten Tomatoes und sowieso nicht aufgeführt. Also weder bei Rotten Tomatoes noch bei Metacritic gab es dazu irgendwas. Audience ist allerdings bei Rotten Tomatoes bei 24% im Durchschnitt von 1,9. Wow. Wie gesagt, Metacritic gibt's nicht. IMDb ist bei 3,1. Letterboxd bei 1,5. Und ja, meine Punkte dürft ihr jetzt raten.
Okay. Also erstmal vorab, ey, so ein Doktor in Philosophie machst du halt auch nicht mal eben nebenbei. Nee. Das ist schon ein krasses Studium, weil, also ich kenne Leute, die das gemacht haben und das ist auf jeden Fall aufwendig.
Also ja, ich habe ja auch selber Philosophie studiert und das ist absolut krass, was du dafür leisten musst. Also zum Beispiel mein Mitbewohner, der macht auch gerade einen Doktor in Philosophie. Und das machst du halt, wie gesagt, nicht nebenbei. Und ich habe auch gesehen, dass er das irgendwie im Bereich Serien tatsächlich gemacht hat. Also der hat irgendwie Philosophie dann irgendwie mit Film und Serien verbunden. Ich habe das bei mir im Studium auch gemacht, dass ich mich super viel mit Filmphilosophie und so beschäftigt habe. Aber der hat da tatsächlich promoviert drin. Und das siehst du halt absolut nicht. In keinem seiner Filme und hier ganz besonders nicht. Also
meint ihr, das ist dann so ein wenig Berechnung?
Ich glaube, bei ihm ist sehr viel Berechnung drin, klar. Ja.
Also ich glaube, das ist wirklich so dieses Wendler-Phänomen einfach, dass du halt irgendwie irgendwas machst, um irgendwie noch relevant zu sein. So, also, weil anders kann ich mir das nicht erklären, warum du das machst. Weil, also er sagt zwar am Anfang, er hält das für absolut notwendig, aber und er erklärt es auch am Ende nochmal. Und ich finde es zumindest gut, dass er die alleinige Verantwortung dafür auf sich nimmt. So ehrlich ist er dann. Aber ja, er sagt halt auch, er stellt den Film jetzt mal zur Diskussion, aber wenn es nach mir geht, bedarf das keiner Diskussion so. Das gehört verboten.
Mm. Oh je.
Okay, ich muss vorlegen, ich sag 0.
Meine Frage wäre gewesen, ob du weißt, dass wir auch 0 Punkte geben können.
Ja, weiß ich.
Dann sage ich auch 0.
Ja, das ist natürlich vollkommen korrekt.
Sichert sich der Guest hier ganz dünn noch ab, ey.
Naja, wir hatten eine andere Regelung ganz am Anfang.
Du hattest eine andere Regelung.
Wir hatten eine andere Regelung. Das heißt ja nicht, dass nur ich dieser Regelung gefolgt bin.
Ich war nie dafür, dass wir keine Nullpunkte vergeben dürfen.
Aha.
Ja, stimmt, ja. Du warst doch der Erste, der diese Regel irgendwie gebrochen hat mit Cats, ne?
Ja, dafür haben wir es geändert, eben.
Er hat alle Regeln, die ich aufgestellt habe, da eingerissen. Hat gesagt, ich bin mein eigener Herr.
Ich glaube, Cats hat sogar noch einen halben bekommen, deswegen, ne? Aber den würde ich rückwirkend auf jeden Fall auch auf 0 setzen. Ja,
du kannst gerne die Tabelle durchgehen und dann nochmal alles nach unten korrigieren, wo du einen halben Punkt gegeben hast.
Mich würde jetzt nochmal interessieren, habt ihr schon mal Uwe Boll-Filme gesehen?
Nicht einen.
Ich habe Postal gesehen.
Den habe ich auch geguckt.
Und die eine Videospielverfilmung habe ich auch gesehen, aber ja.
Ach hier, Beowulf.
Nee,
war der nicht von ihm?
Nee, der ist nicht von Uwe Boll, oder?
Boah, also irgendeiner von diesen, ist es der mit Jason Statham, der mit ihm war? Ja, der von ihm war?
Nee. Ich glaube, Far Cry war der, den ich
Far meinte. Far Cry mit Til Schweiger hat er gemacht. Also meine ich. Blood Rain-Filme, Postal würde mir jetzt einfallen.
Wie hieß der denn, den ich meine?
Und dann halt diese Rampage-Filme, die haben aber, glaube ich, mit Videospielen nichts zu tun. Das war ja.
Nee, der hat einen so einen mittelalterlichen Ritterfilm gemacht.
Echt? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Also so sehr bin ich da auch nicht in der Thematik. Ich weiß halt nur, dass ich irgendwie mit 16 Jahren das erste Mal Postal gesehen habe und damals fand ich den richtig, richtig lustig. Ich weiß halt aber auch noch, dass er auch da schon mit dieser Nazi-Thematik irgendwie so um sich wirft und auch da relativ pietätlos ist. Oder gibt's dann ja auch irgendwie, da hat er doch diesen Freizeitpark da irgendwie, dieses Little Germany oder so, wo dann auch irgendwie Dr. Mengeles Spielplatz gibt und hast nicht gesehen. Mhm. Also das war ja genau die Richtung, wo ich dann halt noch verstehe, okay, das ist halt irgendwie eine krude Art von Humor, so, da sehe ich jetzt noch nicht, dass das absolut verboten gehört, so, aber hier, das ist ja ein ernster Versuch, dieses Thema zu behandeln und das ist halt zu hart, ey.
Also den Film, den ich meinte, Schwerter des Königs, In the Name of the King, A Dungeon Siege Tale.
Dungeon Siege, ja.
Jason Statham in der Hauptrolle, Ray Liotta, John Rhys Davies, Burt Reynolds, Claire Forlani, Ron Perlman in der Besetzung, Matthew Lillard.
Ja, mit untergroßen Namen am Set tatsächlich.
Nicht gerade unbekannte Leute.
Der doch irgendwie, glaube ich, dieser Blood Rain oder so. Ich glaube, der ist mit Michael Madsen sogar. Also das ist...
Ja, noch, ich glaube auch Udo Kier noch und so, ne? Der hat schon...
Ja gut.
Auf jeden Fall immer ein paar Namen mit drin. Ja.
Gut, aber Udo Kier spielt halt auch bei allem mit,
was
auch nur ein bisschen wahnsinnig ist.
Der hat 9000 Filme in seiner Besetzungsliste. Ach,
Guess ist viel zu vorsichtig unterwegs, ey. So schockt das nicht, so. Ne? Bremst sich da immer selbst, ey. Naja. So, jetzt ich. Oder wie?
Jetzt du.
Okay. Dann haben wir eine Premiere, weil einen Film aus diesem Land hatten wir hier noch nicht. Und es ist ein Film natürlich auch vom Poster, weil ich bin da jetzt in den Endzügen. Mhm. Deswegen könntest du eigentlich schon drauf kommen.
Ja, ich habe eine Vermutung.
Er ist auf IMDb in den Top-Rated Movies auf Platz 184. War das jetzt auch ein Anglizismus? Ja, eigentlich habe ich es nur vorgelesen. Ne? Top-Rated Movies.
Ja, das muss
das müsst ihr jetzt entscheiden.
Müssen die Juroren entscheiden.
Ja.
Hoffmeister.
Ja, muss ich jetzt entscheiden? Ja,
ihr müsst das gemeinsam entscheiden. Ja gut, man hätte auch die bestbewertetsten Filme auf IMDb.
Ich habe
eigentlich
überlegt, dass ich mir so Sachen wie Top 5, Top 10 eigentlich verkneife.
Okay, gut. Ich trinke einen.
Man hätte es so formulieren können.
Ja, hätte. So, geht los.
Prost.
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 Ach. Schmeckt's denn?
Ja, das ist wirklich gut. Mhm. Habe ich gut gemacht.
Eigenlob.
So, und deswegen jetzt ein Film aus der Türkei. Mein Vater und mein Sohn aus dem Jahr 2005.
Ich muss dich korrigieren.
Nämlich?
Wir hatten schon eine Rezension aus der Türkei.
Ah ja?
Ja. Unser Freund David, der schon zu Gast war, der hat in einer Episode für die Unterstützer, hat er nämlich schon türkische Filme rezensiert. Das war der erste.
Ach stimmt, da hatten wir es mal davon, ne? Welcher war das noch?
Ach, ich weiß nicht, wie der hieß.
Ja, aber du hast recht. Okay. Gut, dann nehme ich das zurück. Keine Premiere. Trotzdem ein Film aus der Türkei. Mein Vater und mein Sohn. Auf Türkisch Babam ve Oğlum. Ab 6 Jahren freigegeben. Geht 1:52 und im Genre steht hier Drama und Family. Hätte ich jetzt Familienfilm sagen müssen? Ja, okay, gut.
Das ist schon sehr eindeutig.
Ja, ist ja gut jetzt. Könntest zumindest mal das Einschenken übernehmen. Ey.
Ja, muss ich. Zwangsläufig wahrscheinlich.
Nee, ich krieg's noch hin.
Okay.
Also in den bestbewerteten Filmen auf Platz 184. Oh Gott.
Es wird lustig.
Ja, ich merke schon. Oh, Alter. Boah, das huft aber auch. Sorry, müssen wir kurz sammeln hier, ey.
Das ist einfach mal die erste Halbzeit.
Kann ich voll verstehen. Ich habe auch gerade schon die ganze Zeit während meiner Rezension versucht, dass ich nicht aufstoße die ganze Zeit.
Ja, wirklich, ey.
Diese dämliche Schärfe, das haben wir anders vorgestellt.
Ja, ey. Ey, vor allem, also das letzte Mal, dass ich wirklich Sprit getrunken habe, das ist auf jeden Fall mindestens ein halbes, eher ein Jahr her.
Ja, mhm. Geht mir ähnlich.
Bei mir auch.
Boah. Okay.
Erst recht, seitdem alles zu ist. Also da alleine setze ich mich nicht zu Hause hin, dann fange ich irgendwie an zu trinken.
Schön einen reinlernen, alleine zu Hause. Ja. okay, also Babam ve Olum. Mein Vater und mein Sohn. Der Regisseur ist Can Irmak. Der ist Jahrgang 70, also auch noch nicht so alt, hat ganze 27 Filme in seiner Filmografie oder Projekte, ist nicht alles Filme. Und der wuchs in einer Stadt nähe Izmir auf, am Meer. Und in dieser Stadt spielt dieser Film zum Teil auch. Deswegen hat das so ein bisschen autobiografischen Hintergrund hier. Es geht um Sadik. Und wir befinden uns in Istanbul im Jahr 1980. Das ist insofern wichtig, weil da gab es politisch Unruhen und einen Militärputsch. Weil er lebt da mit seiner Frau, die ist hochschwanger, kurz davor das Kind zu gebären. Und als es dann soweit ist, das ist gleich zu Beginn des Films, versuchen die einen Notarzt oder ein Taxi zu bekommen, um ins Krankenhaus zu fahren. Und aufgrund des Militärputsches kriegen die keins. So sind sie also ziemlich aufgeschmissen, laufen dann so ein bisschen los, aber die Frau sagt halt, sie schafft das nicht. So, das Kind kommt quasi auf der Straße zur Welt. Und weil eben weit und breit niemand in der Nähe ist, der ihnen helfen kann, stirbt die Frau bei der Geburt. Und so fängt der Film damit an, dass Sadik mit seinem kleinen Sohn Dennis da auf der Straße liegt und dann kommt so ein Panzer angerollt. Und er sagt dem einen Soldaten eben so, hier, wir brauchen Hilfe. So, meine Frau ist gerade gestorben. Und dann gibt's einen Zeitsprung. Und dann sind wir so fünf, sechs Jahre später und sehen den kleinen Dennis. Das ist ein aufgeweckter Junge, liebt Comics über alles und ist da total, jetzt hast du das Wort vorhin drauf verzichtet, jetzt bin ich mir nicht sicher, ist das ein Anglizismus oder nicht?
Naja,
komm. Ich weiß nicht, wie sagt man ein Comic auf Deutsch?
So eng sehen wir es jetzt
keine
nicht,
Ahnung.
Oder?
Ja. Da hätte ich jetzt auch kein anderes Wort für.
Okay, gut. Das ist in Ordnung. Also, und der kleine Junge liebt jedenfalls Geschichten und ist eben sehr aufgeweckt und das wird am Anfang auch immer wieder so ein bisschen angerissen, indem es solche Situationen gibt, wo der Junge, also wo wir die Fantasie des Jungen sehen. Der malt sich dann da Situationen aus, wie er eben, als er dann da irgendwo auf die Straße geht und in der Interaktion mit anderen Leuten sehen wir so ein bisschen seine Fantasiewelt, wie er sich eben irgendwelche Geschichten ausmalt. Und wir sehen, die haben ein inniges Verhältnis so, der Vater liebt den Sohn sehr und der ist auch total gut zu dem. Und jetzt ist es aber so, dass der eben durch seine Arbeit als Journalist in der Zeit in der Türkei sehr mit dem aktuellen Regime aneinander gerät. Weil er halt als Journalist auf der Suche nach der Wahrheit ist und damit halt so ein bisschen als Regimegegner gilt und dann auch stellenweise inhaftiert wird, schon auch während der Schwangerschaft der Frau und in den Jahren danach. Und das wird über so eine kurze Montage erzählt, dass er da eben auch gefangen genommen wurde, ein bisschen Zeit im Gefängnis verbracht hat, da gefoltert wurde und eben schwer misshandelt. Und weil das dann eben kein tragbarer Zustand mehr ist, beschließt er mit Dennis zurück ins Dorf seiner Familie an der ägäischen Küste, eben in der Nähe von Izmir, dahin zurückzufahren. Als er dort ankommt, erfahren wir in Form von Rückblenden, dass der Vater von Sadik den Wunsch hatte oder eigentlich dem Jungen auferlegt hat, dass er den Hof übernimmt. Der sollte nach Istanbul gehen, um dort Landwirtschaft zu studieren. Und eben später den Hof zu übernehmen. Der Junge ist aber damals nach Istanbul gegangen, um dort eben Journalismus zu studieren und hat sich eben mehr so seiner politischen Laufbahn oder diesen politischen Aktivitäten gewidmet in Form seines Journalismusstudiums. Und dadurch kam es halt zu einem krassen Zerwürfnis zwischen seinem Vater und ihm. Weil der Vater halt den Plan hatte, ne, du studierst Landwirtschaft, übernimmst den Hof. Und der Junge hatte aber eigene Pläne und da sehen wir dann eben auch in der Rückblende, wie er damals den Hof verlassen hat, mit sehr viel Drama verbunden, Geschrei der Mutter und die ganze Verwandtschaft heult und so weiter. Und der Vater, dreht sich um und geht und es ist klar, so die beiden reden kein Wort mehr miteinander. Dementsprechend angespannt ist eben auch die Stimmung, als er dann zurückkommt auf diesen Hof mit seinem kleinen Sohn. Deswegen also die Mutter und deren Schwester und sein Bruder und alle freuen sich wahnsinnig, dass er wieder da ist. Nur der Vater guckt ihn eben im Arsch nicht an. Und wir sehen so, dass da gibt es nach wie vor diesen Bruch. Und dann geht es im weiteren Verlauf eben drum, wie der kleine Dennis dann seine erweiterte Familie kennenlernt und wie sich das Verhältnis zum Großvater, respektive zum Sadik, zu seinem Vater, wie sich das dann eben verändert durch diese Rückkehr zu dem Hof. Ja, das sehen wir hier über eine Stunde, 52 Minuten.
Ja, für Silvester habt ihr hier richtig leichtes Zeug mitgebracht, ja? Auschwitz, sterbende Mütter, ja. Krisengebieten.
Ja, wobei, also gerade so diese Sicht von dem Kleinen, die man dann immer wieder sieht, ne? Also als er dann da auf den Hof kommt, der Opa hat dann da so einen Verschlag, so einen Raum, wo er immer reingeht, wo niemand sonst rein darf. Und dann sehen wir eben so die POV des Jungen, wie er sich halt vorstellt, wie dann der Opa da drin ist, so im Piratenkluft und da so ganz viele Schätze und Gold gebunkert hat, ne? Und halt da so sein Ding macht.
Das heißt, also, muss ich kurz unterbrechen.
Ja, ich auch.
Was denn POV?
Ach, was ist das denn? Wofür steht das?
Ach, fickt euch.
Ich hab gesagt, ich will hier nicht alleine als Tagespolster
ja, rausgehen. Nee, das ist auf jeden Fall. Prost.
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 Habt ihr recht, ja.
Ja, wollte ich erst ausreden lassen, aber.
Natürlich. Ich will mich hier auch nicht so blöd abbremsen wie ihr Gäste, der sich da die ganze Zeit selbst auf die Finger haut.
Ne, deswegen, ich bin einfach noch ein bisschen vorsichtiger beim. Ich denke mehr nach ansonsten.
Mhm. Ja, aber das geht ja auf den Redefluss.
Nein.
Ach doch.
Ah, nein.
So, egal. Ich habe ja getrunken. Boah. So, wo war ich? Ja, handlungsmäßig brauche ich eigentlich nicht weiter drauf eingehen. Das ist hier natürlich mit, also die dramatischen Momente, die sind hier sehr dramatisch. Und da, und das Ding wird unterstützt durch die dramatische Musik, die dann eben aber auch immer entsprechend einsetzt. Also die setzt leider auch so eine halbe Minute ein, bevor das eigentliche Drama dann kommt. Also wir kriegen hier wirklich, das wird eingeläutet in Form der Musik und dann weißt du, alles klar, jetzt kommt der dramatische Moment. So, das ist wirklich wenig subtil gemacht. Also das hätte es auch leider nicht gebraucht, weil es ist schon so, dass das schauspielerisch hier ist das wirklich über weite Strecken sehr gut. Auch hier ist es natürlich so ein Ding, dass man sich so ein bisschen, also ich glaube, wenn man so ein bisschen Bezug zur türkischen Kultur hat und allem, was da so dranhängt,
hilft das, ja.
Dann hilft das wahrscheinlich. Weil, wie gesagt, wenn es dramatisch wird, dann ist es über alle Maße dramatisch. Und dann wird geweint und geschrien und Dinge geworfen und all sowas, ne? Also das ist dann schon immer ziemlich extrem. Und wenn du das dann halt immer aber auch so, du kriegst es halt im Vorfeld wirklich unter die Nase gerieben, weil die Musik setzt ein und dann weißt du, alles klar, gleich geht's wieder in eine dramatische Richtung. Und das ist halt voll schade, weil das hätte es echt nicht gebraucht. Jetzt kommt erschwerend hinzu, dass ich diesen Film auf YouTube sehen musste. Weil ich habe Dave gefragt, ich habe sonst wie geguckt, der wird nirgends gestreamt. Ich glaube, Pantherflix hat den im Stream. Für Stream gibt es kein deutsches Wort, ne? Also zumindest wäre das sehr forciert, glaube ich.
Das ist in Ordnung.
Auf Pantherflix kannst du den streamen, allerdings ohne Untertitel. Und
ja, klasse.
Das ist halt, da hätte ich einfach sämtliche türkische Freunde anrufen müssen, die mir dann simultan übersetzen. Das war irgendwie keine Option. Also YouTube. Jetzt ist aber das Problem auf YouTube die Werbeunterbrechung. Du hast hier jetzt alle 10 Minuten, also ich habe nachgeguckt, es ist wirklich, kannst die Uhr nachstellen, ey. Alle 10 Minuten kriegst du natürlich dann nur so ein 5-Sekunden- Ding.
Das ist ja nervig.
Aber, also, es ist super nervig. Vor allem zum Teil halt wirklich in den dramatischsten Momenten. Weißt du, da ist dann gerade wieder jemand dabei, sich sein Shirt. Ah, fuck.
Sein Hemdchen auszuziehen.
Ja, sehr gut.
Hemdchen.
Okay, ich hoffe, ich trinke jetzt nur für Shirt und nicht für Fuck, ne?
Mhm. Einer reicht. Mhm. Oh. Wir haben gesagt, wenn das so kurz hintereinander fällt, dann lassen wir das gelten.
Mhm. Okay. So, das heißt, da ist jetzt gerade jemand dabei, sich im dramatischsten aller Momente sein Hemd vom Körper zu reißen und dann zack, Werbung und dann heißt's der passende für dich, wie für dich gemacht, Tarif von Kongstar. Und so, und du denkst so, was? Alter, das passt mal so gar nicht ins Konzept. Jetzt so, ja, 5 Sekunden skippen, alles gut.
Reiß dich raus.
Ah. Ja, ja.
Den habe ich nicht mal gemerkt.
Ja, ich merke es ja selbst, das ist ja das Schlimme, aber es ist halt lauer.
Ja, das danach, ist immer das Schlimme. Man merkt es sofort, aber halt zu spät.
Ja, eben. Prost.
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 Höflich ist er. Schmeckt immer noch?
Ja.
Oh. Das ist gut.
Aber es ist wirklich süß. Ja, und eben, das tut halt dem Fluss einfach nicht wirklich gut, ne? Dass das immer wieder so hart unterbrochen wird. Weil es ist wirklich, es ist ein sehenswerter Film. Also es ist auch eine Geschichte, die gerade, wenn du eben so ein bisschen Bezug zur türkischen Kultur hast, erkennst du hier natürlich sehr vieles wieder. Also weißt du, gerade so, was so diese Herzlichkeit angeht, mit der dann eben der Kleine wieder in diese Familie aufgenommen wird, ne? So alle küssen ihn ab und so, wie er halt betüttelt wird, so das kennt man halt irgendwie, wenn man türkische Freunde hat. Aber eben, also wie er inszeniert ist, ist halt schon voll auf die 12. Das ist so ein bisschen schade, weil das hätte man natürlich alles eine Ecke subtiler gestalten können. Weil der hat zweifelsohne seine Wirkung und es ist auch auf jeden Fall so, dass man da eben, du bist in der Geschichte drin. Der kleine Junge ist zuckersüß und die Verbindung zum Vater ist auch toll. Deswegen, also dieses Familiendrama, was die hier erzählen, das funktioniert auch voll. Und die Beziehung zum Vater ist auch spannend und so, aber auch da, der Vater ist ein gestandener Schauspieler. Also Çetin Tekindor heißt er, ist in der Türkei wohl ein ziemlicher Star, hat jetzt noch nicht so wahnsinnig viel in seiner Filmografie, also beschränkt sich auf 36, aber wohl in der Türkei ein ziemliches Urgestein, so was so Filme angeht. Aber eben, also wenn es dann da ins Drama geht, ist es halt für meinen Geschmack auch so ein bisschen drüber, aber eben das ist halt vielleicht einfach so ein kulturelles Länderding, wie auch immer. Mhm. Deswegen, also zweifelsohne ein sehenswerter Film. Aber ich glaube natürlich, ja, kennen wahrscheinlich nicht viele, ne? Aber war
fähig. Nee, also, mir hat das auch bis gerade nichts gesagt.
Woher war der andere Film von dem Poster? Kinder des Himmels? Hieß der so?
Ja.
Aus welchem Land?
Das war ein arabischer Film.
Ah. Der kam ja ganz gut weg bei dir.
Den fand ich super. Mhm. Ja.
Da ist der noch nicht.
Nee, da ist der nicht. Ja, genau.
Genau.
Wenn du den nicht kennst, musst du ihn angucken. Ist echt ein geiler Film.
Ja, habe ich schon auf der Liste. Aber ja.
Klingt eher
nach. Leider nicht gesehen. Aber habe ich mir nach deiner Rezension sofort da drauf gehauen, weil es klang super spannend.
Ja, der ist toll.
Naja. Klingt eher nach einem Jan-Film, wenn du mich fragst. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, trotzdem, aber gerade so, also wenn das so andere Kulturen sind und so und man da so Perlen entdeckt, das finde ich immer echt spannend. Also ich würde mir jetzt auch den tatsächlich gerne angucken. So. Also das klingt nicht so uninteressant, weil, weiß nicht, weil es halt mal so was anderes ist. So, du kriegst ja so einen kompletten Einblick einfach in das Familienleben einer anderen Kultur. So. Das kriegst du ja einfach in Deutschland oder in irgendwelchen Ami-Produktionen halt nicht geboten.
Also, nee, das ist klar, ja. Also das ist schon sehr türkisch, soweit ich das beurteilen kann.
Ist auch sehr löblich, dass euer Format nicht unterbrochen wird, dauernd von Werbung, weil ihr nämlich die ganzen Leute, die euch finanziell unterstützen wollten, abgelehnt habt und deswegen euer eigener Herr seid und deswegen kann man die 2-3 Stunden da durchgucken ohne Werbung. Das ist auf jeden Fall sehr vorbildlich.
Es liegt vor allen Dingen daran, dass wir einfach auf YouTube nicht groß genug sind, um bei diesem Werbeprogramm teilzunehmen, aber ja.
Ihr würdet euch sofort verkaufen, ja?
Ja, natürlich, klar. Sicher, was denkst du denn?
Eieieiei. Da dachte ich immer, ihr haltet ja mal die Fahne hoch, politisch korrekt und.
Ja, gut, aber wenn es jetzt um Geld geht, ne, also für ein bisschen Knete, ne, ich meine, das ist ja jetzt nicht viel bei YouTube, aber da würde ich sofort jegliche Würde und Anstand alles sofort hinter mir lassen.
Ah ja, na gut.
Sehr schön.
Mit gut Integrität kann ich meine Miete nicht bezahlen.
Da ist was dran, ja.
Das ist zitierfähig.
So, dann sage ich mal noch kurz was zu den Schauspielern. Sadik wird gespielt von Fikret Kuskan. Der hat 51 Einträge in seiner Vita, also schon auch nicht wenig gemacht. Den Vater habe ich erwähnt und der kleine Junge, Dennis, wird gespielt von Ege Tanman. Der hat wenig gemacht seither. Der ganze 12 Einträge in seiner Vita, ist aber, wie ich jetzt über seinen Instagram-Account erfahren habe, auch noch DJ.
Ist er das?
Ja. Mhm. Ein Kollege quasi von Herrn Guest.
Ah ja.
Ja, ist, war echt ein süßer Junge, ist interessant gealtert.
Interessant?
Ja.
Kannst du nochmal gerade sagen, von wann ist der Film?
Der Film ist von 2005.
Ah, okay. Mhm.
Ja.
Es sind auch erschreckend viele Podcast-Kollegen sind DJs. Ist mir mal aufgefallen.
Ah ja?
Ja.
Nämlich?
Daniel Schrecker zum Beispiel.
Der legt auf.
Mhm. Ja. Und dann hier der Kerl vom Deutschen Film-Podcast, auch ein DJ.
Wo legt denn Schrecker da auf?
Weiß ich nicht, ob der auch so ein in der Öffentlichkeit unterwegs ist. Auf jeden Fall hat der ein
ja, der also, wenn du zu Hause für deine Frau
nee,
DJ
nee,
bist.
Nee, der macht das schon richtig und lange. Also, aber ich kann jetzt ja nicht sagen, wo der unterwegs ist. Das ist ja nicht meine Region.
Also im Moment natürlich überwiegend im Stream, so, ne, auf
hat ja alles
Rocket
zu,
Beans
ja
und so. Da streamen die ab und an mal irgendwie, ich weiß gar nicht, einmal im Monat oder so, ist da irgendwie Samstags Party-Stream angesagt, so, da legt er auf.
Ach so.
Und ich weiß, der hat auch auf der Gamescom mal aufgelegt und halt aber auch sonst ist der irgendwie in Clubs unterwegs und so.
Okay.
Lustig, auf der Gamescom habe ich auch schon mal aufgelegt.
Mensch.
Mhm, okay. Weißt du noch für wen?
Nee, das ist schon lange her. Ich weiß, dass, ich weiß, dass Patrice damals moderiert hat. Mhm. Mit dem ich ja, der bei mir um die Ecke gewohnt hat, dem habe ich lustigerweise da getroffen. Das war in Leipzig.
Ach, damals noch in Leipzig?
Okay. Ja, da war es noch in Leipzig. Ja. Das ist sehr lange her.
Okay. Mhm.
Naja.
Alright, komme ich mal zu den Zahlen. Der war tatsächlich finanziell erfolgreich, hat 1,4 Millionen gekostet und über 18,5 eingespielt.
Ordentlich.
Das ist also sehr ordentlich.
Also ein großer Kinomarkt in der Türkei. Also gerade so nationale Filme. Mhm. Da rennen schon viele ins Kino und gucken sich die an.
Hm. Ja. Ja, bin ich mal gespannt, ob der in unserer Zuhörerschaft auch irgendwie sich Beliebtheit erfreut. Ich, keine Ahnung.
Ob Hakan? Fragezeichen.
Hakan hat selber schon so oft etabliert, dass er mit der Türkei relativ wenig am Hut hat.
Erstens das und auch mit der Richtung Film wird er wahrscheinlich nicht viel anfangen können.
Mhm. Ja, mein Vater und mein Sohn. Dann mal zu den Zahlen. 8,2 gibt es auf IMDb. Das ist sehr ordentlich. Es gibt keinen Metascore und auf Rotten Tomatoes gibt es nur eine Audience-Bewertung. Die ist bei 4,6 im Schnitt. Aber das sind immerhin 97%, ne? Empfehlung. Auf Letterboxd ist der bei einer 3,8. Und jetzt hier.
Sehr ordentlich alles, ne?
Ja.
Ja.
Jetzt muss Guess vorlegen.
Ich sage 7,5.
Ist auch das, was ich im Kopf hatte. Würde ich auch sagen.
Okay, dann seid ihr beide einen halben daneben. Ich bin bei 7.
Eine 7.
Ah, okay. Mhm.
Na gut.
Nah dran.
Immerhin.
Ja,
da bin ich wieder.
Mhm. Dann Guess wieder.
Ich komme mit einem kleinen Film um die Ecke.
Machst du das jetzt auch wieder so vorsichtig? Du musst echt noch gar nicht trinken, ne?
Nee.
Ah, irgendwas läuft hier schief.
Bisher noch nicht.
Ja.
Aber du weißt ja, wenn ich mich auf irgendwas konzentriere, dann klappt das auch. Wir hatten ja einmal.
Das muss für ihn heute einfach super anstrengend sein. Einfach sonst nicht einmal aufgepasst in keiner Episode und heute die ganze Zeit da super fokussiert.
Ja, aber wirklich, vor allem, was heißt denn das für die restlichen Episoden? Ey, wenn ich mich, mich konzentriere, dann klappt das auch.
Das ging
alles klar, das werfe ich jetzt die nächsten Male vor, wenn da irgendwas nicht klappt.
Ja, mach das. Also so in der Verfassung würde ich jede Redewendung, könnte ich dir erklären, bis ins kleinste Detail.
Doch, guess du, sehr fokussiert.
Ja, ein kleiner Film aus der Lonely Island Produktionsschmiede.
Ach, geil.
Und die Abenteuer von Brixby Bear heißt der Film auf Deutsch. Im Original heißt er nur Brixby Bear. Ist aus dem Jahr 2017. und ist ein sehr schöner Film, der euer Herz erwärmen wird. Hier spielen viele Leute mit, die man aus Komödien kennt. Kyle Mooney spielt James. Und wir haben so ein bisschen so ein Kimi-Schmidt-Szenario, weil wir sehen am Anfang, dass er in so einer seltsamen Familie wohnt. Also, wenn die, anstatt zu beten am Tisch, sagen die sich halt so irgendwelche Sachen und dann stehen die auf und geben sich gegenseitig die Hand. Vater, Mutter und Sohn. Alles ein bisschen seltsam. Mhm. Dann sagt der Vater, Sohn, ich gehe raus auf den Steg, willst du mitkommen? Der Sohn sagt, ja, ich komme mit. Und dann sehen wir, wie die in so einen anderen Raum gehen und oben ist so eine Dachluke. Und dann klettern die in Leiter hoch durch diese Dachluke und setzen sich in so ein Zelt. Also die sind irgendwie abgeschirmt von der Außenwelt. Mhm. Und das wirkt natürlich wie so ein Zukunftsszenario.
Das Zelt ist aber nur auf dem Dachboden, oder was?
Nee, die sind unter der Erdoberfläche. Und die gehen dann praktisch, wenn die durch diese Dachluke gehen, sind die auf der Erdoberfläche.
Ach so.
Und sind aber gleichzeitig in so einem Zelt rein. Das heißt, aus irgendeinem Grund können die nicht raus
in
die
freie Natur. Okay, verstehe. Mhm.
Also denkst du, okay, wieder irgendein Virus ausgebrochen, was auch immer. Also diese Familie bewegt sich immer in ihren jeweiligen Zimmern. Untergrund. Mhm. Und der Sohn, der ist mittlerweile, was wird er sein, so Mitte 20 in dem Dreh. Der verbringt die Zeit, indem er sich Videofilme anguckt. Und diese Videofilme, da dreht sich alles um den Brixby-Bär. Und das ist, wie du den in den 80ern diese Kindersendung vorgestellt hast oder vorstellst, wo so Menschen in so Kostümen, so Teletubby-mäßig, so Kindersendung präsentieren, mhm. Sachen erklären und dann so schlaue Botschaften von sich geben, von wegen putzt euch immer die Zähne oder legt das Besteck zurück in die Schublade und so weiter und so fort.
Wie siehst du am Straße?
Der ist Mitte 20.
Der ist Mitte 20 und der hat, und das ist alles auf Videokassetten übrigens.
Ja.
Und er hat Haufen,
ja, das hast du ja gesagt.
Und er hat haufenweise diese Videokassetten im Regal und kennt diese Sendung ein- und auswendig. Also er guckt sich jeden Tag etliche Stunden von dieser Sendung an.
Aber er ist schon bei geistiger Gesundheit.
Naja, insofern man geistiger Gesundheit halt sein kann, wenn man so Untergrund ohne halt nur mit Menschen halt zu tun hat, die deine Eltern gut sind und nicht rauskommen kann. Also er weiß halt nichts von der Welt.
Ist er, okay,
also
ist
so
er
gesund,
Andy
wie nach
Samberg?
Zwei Jahren Pandemie halt.
Was nochmal? Genau, so ähnlich. Was hast du?
Ist er Andy Samberg?
Nein. Habe ich ja gesagt. Der wird von Kyle Mooney gespielt.
Hast du gesagt?
Kyle Mooney spielt James, so bin ich eingestiegen.
Ah ja, okay.
Und James ist der Typ, der da, mhm. Der da im Untergrund praktisch groß wird. Was wir schon anhand der Videos sehen, ist, dass der Vater, der mit ihm da wohnt, von dem sind die Videos. Also es ist seine Stimme, die Synchronisation von den Figuren, von den Puppen, die da mitspielen. Er hat diese Videos gedreht, um seinen Sohn quasi bei Laune zu halten.
Ach du Scheiße.
Ach, das ist nur in dem Stil. Also das lief halt nicht mal irgendwann im Fernsehen und wurde aufgezeichnet, sondern der Vater hat das explizit für den Sohn gemacht.
Der Vater hat das explizit für den Sohn aufgenommen. Und diese ganzen Videokassetten ist alles auf dem Mist von dem Vater gewachsen. Mhm. Er hat Brixby Bear quasi erfunden.
Das ist ja geil.
Und dann passiert Folgendes. Das FBI stürmt herein, verhaftet die Eltern,
natürlich.
Verhaftet die Eltern, nimmt den jungen James praktisch mit in den Polizeiwagen, setzt ihn auf die Rückbank und dann kommt raus, die Eltern haben ihn entführt, als er ein kleines Kind war. Und das sind nicht seine richtigen Eltern, seine leiblichen, sondern er wurde als kleines Kind irgendwo weggeschnappt und seitdem haben seine ein bisschen durchgeknallten Eltern, also vermeintlichen Eltern, ihm eingebläut, du darfst nicht rausgehen, draußen ist ein Virus, weil im Polizeiwagen versucht er die Luft die ganze Zeit anzuhalten, mhm. Und der Polizeibeamte, der das sieht auf dem Beifahrersitz, sagt zu ihm, hier ist kein Virus, du kannst hier frei atmen, mach das Fenster hinten auf und er hält noch mehr die Luft an, bis er dann irgendwann merkt, okay, der kann draußen atmen. Die haben ihm die ganze Zeit irgendwie Mist erzählt, weil die haben ihm wahrscheinlich erzählt, du kannst nicht rausgehen, draußen ist ein Virus, die Welt ist untergegangen, es gibt keine Menschheit, was auch immer. Die sind ein bisschen durchgeknallt. Also ist er in dieser Untergrundwohnung, ist er groß geworden mit seinen Videos, weiß nichts von der Welt und ist jetzt zum ersten Mal in der Erdoberfläche zwischen Menschen, wo nichts passiert ist.
Das ist ja krass, okay. Ja. Mhm.
Der Vater, der ihn großgezogen hat, der diese Videos gedreht hat, gespielt von Mark Hamill. Mhm. Schon mal ein großer Name.
Was?
Und jetzt kommt er zu seiner leiblichen Familie, die natürlich längst abgeschrieben haben und die gar nicht mehr mit ihm gerechnet haben, aber natürlich heilfroh sind, dass der Sohn, der damals mit 3, 4 Jahren entführt worden ist, wieder zurück zur Familie kommt. Mhm. Und er kommt jetzt Mitte 20 zu seiner leiblichen Schwester, zu seinen leiblichen Eltern und weiß halt nichts von der Welt. Mhm. Da wird eine Feier geschmissen von seinen von der Freundin von der
wie er sich schlecht immer abbremst.
Darf man das sagen? Mhm. Ja, von der Freundin von seiner Schwester. Und dann ist er zum ersten Mal halt er kriegt halt zum ersten Mal einen runtergeholt. Er schmeißt seine erste Pille und diese Sachen lernt er halt zum ersten Mal kennen.
Das ist auch ein harter Einstieg, ne? Wenn du vorher die Sonne noch nie gesehen hast, ja, und dann pfeifst du dir direkt irgendwelche Dinger.
Ja, ist ein richtig harter Einstieg. Auf der anderen Seite genießt er das natürlich.
Ja, oder
auch
nicht? Also, ja, aber sehr nachvollziehbar irgendwie.
Ja, und das, was er dann sieht auf diesen Drogen, ist natürlich auch nachvollziehbar, weil das Einzige, was er sich in den letzten 20 Jahren reingezogen hat, waren diese Videos von diesen Bären. Ja, insofern gehen die Visionen auch in diese Richtung. Die Eltern gespielt von Matt Walsh und Michaela Watkins, die man auch kennen könnte aus diversen Komödien.
Ja, Matt Walsh, ja klar. Veep und so. Mhm.
Genau. Die Therapeutin, die bei der er dann so eine Versitzung hat, Claire Danes.
Oh.
Auch ein großer Name. Mhm. Und der ermittelnde Polizeibeamte, der ihn da rausgeholt hat, der ihn so ein bisschen, also der die ganzen Sachen auch konfisziert hat, die da liegen. Weil dein Vater hat natürlich so eine Art Studio hinten im Hinterzimmer. Das heißt, die Polizeibeamte mit seiner Truppe, der diese ganze Bude da rausgeräumt hat, diesen Bärenkopf und so, das hat er alles in die Asservatenkammer gebracht. Der wird gespielt von Greg Kinnear.
Oh.
Den habe ich auch lange nicht gesehen. Mhm. Der war ja auch mal richtig groß eine Zeit lang.
Ja.
Und in einer kleinen Rolle sehen wir natürlich Andy Samberg und Tim Heidecker, die ja so auch so aus dem ähnlichen Klüngel sind. Und James kommt dann auf die Idee, einen Brixby-Bär-Kinofilm zu drehen. Um selber mit diesem Kapitel abzuschließen.
Okay.
Und zeigt seinen neuen Freunden und seiner Schwester, zeigt er die Videos von damals und ist völlig versessen, diesen Film auf die Beine zu stellen. Muss natürlich die Requisiten aus der Asservatenkammer irgendwie kriegen, muss irgendwie, er weiß nicht, wie man einen Film inszeniert, mobilisiert dann seine Freunde, dass sie da mithelfen. Mhm. Und die gucken sich diese Videokassetten an und sind so begeistert, dass der eine von denen diese Videokassetten ins Internet stellt. Ist das, man könnte sagen, ins Netz.
Nein, also Internet wird schwierig, glaube ich.
Ist das legitim?
Ja, natürlich.
Okay.
Ja, ja.
und dadurch gerät unser Kumpel James halt in ein, dadurch kriegt er auf einmal so eine Popularität, weil die Leute diese Brixby-Bear-Videos total toll finden und diesem Kinofilm entgegenfiebern und er kriegt so eine Medienberühmtheit, obwohl er selber so ein total scheuer, gar nicht so mit sich selbst anfangender Junge ist, der immer noch auf diesen Film ist, von dieser Brixby-Bär-Figur. Und das ist sehr, sehr toll inszeniert. Also, das ist ein kleiner, unaufgeregter Film, aber sehr niedlich. Und den würde ich hier als Geheimtipp für Freunde so von kleinen, schrägen Filmen, würde ich den Film definitiv ans Herz legen.
Das irritiert mich so, dass ich noch nie was von dem Film gehört habe.
Ja, wundert mich auch, weil du magst ja so kleine Filme.
Ja, ja,
also
eben.
Die Abenteuer von Brixby-Bär.
Klingt voll nach was ich mir angucken würde.
Produziert von Lonely Island ist definitiv etwas, was dir gefallen könnte. Gerade auch. Also
ich muss aber trotzdem sagen, dass ich gerade so einen ganz merkwürdigen Mix an Filmen irgendwie im Kopf habe. So, also gerade dieses,
du hast ihn
dass
auf deiner Wunschliste übrigens.
In so einer Traumwelt lebst oder so und dann halt rauskommst, das ist ja fast Matrix, wenn du so willst. Dann hast du aber diese Entführungsgeschichte so, was mich halt, ja gut, okay, will ich nicht spoilen, so den Titel kann ich jetzt nicht nennen.
Ja, aber es ist ja, ich würde sagen, du musst nochmal einen trinken.
Ich würde auch sagen.
Ich hab's auch gemerkt. Ach, Mann.
Aber es ist ja keine Traumwelt.
Prost.
Ja, Prost. Also für ihn ist das ja Realität, dass er in dieser Untergrundwohnung wohnt und sich diese Videos anguckt. Das ist ja für ihn, das ist ja alles, was er kennengelernt hat. Der kennt da nichts
anderes. Schon klar, aber es ist ja trotzdem Platons Höhlengleichnis im Grunde, dass du halt in so einer...
Oh, yeah, yeah, yeah.
Ja, das ist ja jetzt so, aber, dass du halt einfach nichts von der realen Welt jemals irgendwie mitbekommen hast.
Das ist so die Art Betrunkener, der in der Kneipe sitzt und dann neben dir fängt er dann an, so Sachen zu zitieren.
Mhm.
Friedrich Nietzsche hat ja damals gesagt.
Ja gut, wie gesagt, ich habe halt mal Philosophie studiert und das ist Philosophie 9. Klasse. Das Erste, was du machst, ist Platons Höhlengleichnis.
Und da kommst du jetzt zu dem Realschulabschluss, Abgänger, ja, hier aus dem Wedding, kommst du jetzt und drehst damit auf, ja, mit deinen Zitaten.
Ja.
Profilierung.
Einfach, weil ich die Hoffnung bei dir noch nicht aufgegeben habe.
Profilierung, ne? Ist nett, ich merke mir das Zitat auf jeden Fall. Woher kommt denn, jetzt habe ich die Redewendung vergessen, die ich vorhin benutzt habe in der Episode.
Auf Anhieb.
Ja, genau. Auf Anhieb.
Etwas auf Anhieb schaffen.
Etwas auf Anhieb schaffen, woher kommt das?
Ja. Keine Ahnung.
Das weiß er nicht, der Philosophiestudent. Die einfachsten Sachen. Das kommt natürlich vom Bäumefällen.
Natürlich.
Natürlich. Weil wenn du einen Axthieb in einem Baum irgendwie schlägst und du triffst ihn auf der Stelle, dann fällst du dem Baum leichter.
Ja gut, das, also so viele baumfällende Philosophiestudenten, wie ich in meiner Karriere irgendwie kennengelernt habe, hätte mir das natürlich sofort präsent sein müssen. Das stimmt allerdings.
Da sehen wir zum Beispiel, aus welchem Schlagmensch ich komme, weil ich kenne 17 Freunde, die Bäume fällen. Also das ist eher so mein Volk. Das sind so die Krieger, die Wikinger, die überleben würden, weil eine Apokalypse.
Wikinger. Ja, gut, da würde ich nicht zugehören, das stimmt wohl.
Also lustigerweise, du hast den Film in deiner Liste von Filmen, die du sehen willst.
Ich jetzt?
Bei Letterboxd, ja.
Ja gut, das mag sein, aber ich hau mir da halt auch alles rein.
Ach so.
Es nimmt halt kein Ende mehr. Also ich weiß nicht, was da alles drauf ist. Es sind über 800 Filme, glaube ich.
Ja, bei mir sind es 1000 mittlerweile. Aber ich weiß trotzdem, was ich da irgendwie, also irgendwie kann ich jeden Film zuordnen. Ja, irgendwo ist der dir demnach untergekommen, als du den darauf geschoben hast. Und ich kann ihn sehr empfehlen.
Das klingt auch super spannend.
Also. Das ist alles so ein bisschen melancholisch und schön und herzlich. Also das ist jetzt... Also die Rahmenhandlung, wie ich sie erkläre, oder wenn du die jetzt liest in der Inhaltsangabe, dann klingt das wie so ein Zukunftsszenario, aber das ist jetzt kein Sci-Fi-Brecher über verschiedene, also und so, oder so Gesellschaftskritik, sondern es geht wirklich um diesen einen Charakter, den wir halt die ganze Zeit begleiten. Und der ist halt ähnlich wie Forrest Gump, halt auch wegen seinen Umständen, wie aufgewachsen ist, eher einfacher Natur.
Ganz kurz, wenn ich bei Family trinken musste, dann musst du bei Sci-Fi auch trinken.
Sehe ich ähnlich.
Ja.
Sci-Fi.
Prost.
Aber ist doch ein Genre.
Ja, Family ist auch ein Genre, Guess.
Naja, Familienfilm. Wie würdet ihr denn Sci-Fi übersetzen?
Aber das können wir uns jetzt überlegen. Das musst du auf jeden Fall
ein
auch
Film, erstmal. Der in einem futuristischen Szenario spielt.
Das ist ja kein Begriff.
Futuristisch ist natürlich ein Begriff.
Ja, Familienfilm. Also, Familienfilm ist ja ein Begriff, aber ein Film, der in einem Zukunft. In einem, naja, egal.
Wissenschaftsfiktion.
Ich trinke jetzt meinen ersten.
Sehr schön.
In Stunde 1,17, das ist akzeptabel. Ist das süß.
Sag ich doch. Aber das macht süffig, weißt du? So.
Ja. Die Abenteuer von Brixby Bear aus dem Jahr 2017 geht 97 Minuten und ist eine Empfehlung von mir.
Ja, klingt gut.
IMDb 7,3. Nicht so schlecht. Metascore 67. Die verrotteten Tomaten sind bei 6,8, 4,1 vom Publikum und Letterboxd 3,8. Das ist alles nicht schlecht. Jetzt ihr.
Jetzt Hoffi zuerst. Ich habe eine ungefähre
Kleiner
Vorstellung.
Kleiner, unaufgeregter, aber herzerwärmender Film, hat er gesagt.
Das ist ein gutes Fazit. So würde ich das in die TV-Spielfilme schreiben, als Kurzangabe.
Ja, ich schwanke, 7 oder 7,5.
Du wirst noch mehr schwanken bis zum Ende der Episode.
Das fürchte ich allerdings auch, ja. Ich sag 7,5.
Ja, sag ich auch, 7,5. Oder 8, aber ich glaube...
Oder 8.
Naja, also das wäre so der Bereich, in dem ich geschwankt wäre, 7,5, 8, aber ich sage auch 7,5.
Ja, es ist nicht ganz eine 8, es ist eine 7,5.
Ey, Nullrunde.
Sehr gut, für beide.
Ja, geil.
Ja, 7,5. So. Die Abenteuer von Brixby Bear ist eine Empfehlung.
Aha, okay, dann mache ich jetzt weiter, ne?
Worum geht's?
Ja, stimmt. Das ist eine sehr gute Frage bei dem Film, den ich mitgebracht habe. Das wird wirklich nicht ganz einfach, denn
ach so.
Ich habe, ja?
Nee. Ach so, meinte ich.
Ach so, okay. Ja, ich habe mitgebracht den erfolgreichsten indischen Film aller Zeiten. Wisst ihr zufällig, welcher das ist?
Was ist denn hier los? Ja? Eben Türkei, jetzt Indien.
Keine Ahnung.
Der erfolgreichste? Nein. Nee, kann ich dir nicht sagen.
Nee, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ein Film ist, von dem man hierzulande noch nie was gehört hat.
Ja, da sind's.
Ja, Weiß ich nicht genau. Also ich bin öfter mal über diesen Namen gestolpert, aber allzu bekannt ist er tatsächlich nicht. Aber sagt euch Bahubali was?
Nee.
Auch nicht. Okay, dann bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt und ob ich euch diesen Film irgendwie schmackhaft machen kann. Das ist ein Zweiteiler.
Ah ja.
Zum einen Bahubali The Beginning und Bahubali The Conclusion. Das ist ein Film von, ich weiß den Vornamen leider nicht, er wird abgekürzt mit S.S. Rajamouli. Und genau, der Film ist aus dem Jahr 2015 und ist im Grunde zweiteilermäßig halt ein riesiges Epos. Also es geht darum, dass eine Frau, die ein Baby in der Hand hält, von ein paar Wachleuten angegriffen und verfolgt wird. Und jetzt fällt die verwundet in einen Fluss. Und mit letzter Kraft bittet sie nun den Gott oder die Göttin, weiß ich gar nicht, Shiva, ihr Leben zu nehmen, aber das Leben dieses Kindes irgendwie zu retten. Daraufhin ertrinkt sie dann, hat aber auch im Tode noch die Hand so über Wasser, wo sich jetzt halt dieses kleine Kind da irgendwie drin befindet.
Oh Gott.
Damit das halt irgendwie gerettet werden kann. Und das passiert dann eben auch. Und die neue Mutter, in Anführungsstrichen, ne, also die jetzt halt dieses Findelkind da eben findet, macht einen auf Helikoptermutter, kann aber den freien Willen ihres Sohnes nicht wirklich Einhalt gebieten. Der will nämlich unbedingt, ja, einen Wasserfall hochklettern, ohne Sicherung. Und dieser Wasserfall reicht aber bis in die Wolken. Und er will da jetzt unbedingt hochklettern, weil das eben direkt neben dem Dorf ist, wo er jetzt aufwächst. Und genau, das hat er sich zum Ziel gemacht. Also klettert er da immer wieder hoch und fällt halt auch immer wieder runter. Aber eines Tages gelingt ihm das natürlich. Und jetzt findet er sich plötzlich in ja einer Art anderen Welt wieder, wenn man so will. Verliebt sich dort in eine Frau. Und weil die den unbändigen Wunsch hat, eine Prinzessin aus ihrem Gefängnis zu befreien, macht er sich jetzt genau das auch zur Aufgabe. Und ja, im Zuge dessen stellt er dann mit der Zeit fest, dass er eben nicht nur irgendein Findelkind ist, sondern im Grunde so eine Art Halbgott und die Reinkarnation des mächtigen Anführers Bahubali. Was übersetzt so viel heißt wie der Mann mit den starken Armen.
Ah ja.
Und also nun ist es jetzt halt so, dass wir im Grunde Zeuge dieser ja epischen Geschichte im Grunde werden, die er da jetzt erlebt mit Prinzessin retten und seine Vergangenheit irgendwie, ne, also so die Geschichte seines Vorgängers im Grunde mitbekommt, ne, und dann halt eben über sich hinauswächst und so weiter und so fort. Wie gesagt, das ist der erfolgreichste indische Film aller Zeiten, so beide Filme zusammen gehen ungefähr knapp 5 Stunden. Und der zweite Film kam 2 Jahre später raus, also 2017. Und ein dritter ist auch tatsächlich geplant, obwohl ich das nicht so ganz verstehe. Also klar, ne, wenn ein Film erfolgreich ist, wird natürlich immer noch ein weiterer gemacht. Aber im Grunde ist die Handlung hier nach dem zweiten komplett abgeschlossen. So, das ist ein riesiger Aufwand gewesen, diesen Film zu machen. Also die haben über 200 Tage Sets aufgebaut und an diesen Aufbauten waren über 1000 Leute beschäftigt. Also im Grunde rund um die Uhr und dann hat es trotzdem 200 Tage gedauert. Der hat insgesamt 3 Jahre gedauert, um das Ding fertig zu kriegen. Es wurden über 20.000 Waffen designt und gebaut für den Film. Und der hatte ein Budget von 1,8 Milliarden indischen Rupien, was dann in US-Dollar umgerechnet gar nicht mehr so viel ist. Das sind nämlich circa 24 Millionen. So.
Jawohl.
Und jetzt ist es halt so, dass der halt auch genauso aussieht, ne? Wie halt ein riesiges Epos, was du halt für 24 Millionen gemacht hast. Also das bezieht sich übrigens auf den ersten Teil, ne? Der zweite Teil hat dann halt nochmal so viel gekostet. Aber das macht irgendwie keinen Sinn, die hier getrennt voneinander zu rezensieren, habe ich mir gedacht. Also habe ich jetzt irgendwie beide für mich mal zusammengefasst. Mhm. Also im Grunde ist es so, dass die computergenerierten Bilder zum Teil katastrophal hässlich sind, weil alles super künstlich aussieht eben, ne? Bei dem Budget so kannst du da wahrscheinlich auch nicht viel mehr erwarten. Das Schauspiel ist im Grunde durchgängig und immer viel, viel zu drüber. Handlung ist zumindest aus so einer westeuropäischen Sicht, die ich dann mitbringe, also komplett Banane einfach. Du fragst die ganze Zeit, was passiert denn hier eigentlich? Also es fühlt sich auch so an, als könnte man überhaupt zwischendurch gar nicht mehr folgen. Und also es ist ganz, ganz merkwürdig. Es gibt tatsächlich auch so Bollywood-Anleihen, aber jetzt nicht so übertrieben, so nach dem Motto, plötzlich fangen alle an zu tanzen und dann gibt's erstmal irgendwie 5 Minuten Sing-Sang-Sequenz.
Das wäre meine Frage gewesen.
Nee, also ganz so schlimm ist es nicht, aber es wird tatsächlich auch, also es finden Musikstücke darin statt, wo dann halt auch so diese Gefühlswelt so ein bisschen besungen wird. Aber stell dir das eher vor wie so eine wie so eine Schnittmontage, weißt du, wie bei Rocky zum Beispiel früher. So, das ist einfach so, die Musik liegt da drunter und dazu siehst du halt Bilder, aber es ist jetzt nicht so, dass die SchauspielerInnen da selber singen. So, das passiert tatsächlich nicht. Okay. Soweit ich mich erinnern kann zumindest. Dann hast du unglaublich viele Soap-Anleihen. Also über beide Filme hinweg, im zweiten tatsächlich noch ein bisschen mehr, weil das halt auch viel ins Theatralische geht und eben mit Intrigen spielt. Ne? Also wer sitzt da jetzt wann?
Soap.
Was? Nein, ja.
Ist definitiv ein Anglizismus.
Ja, Seifenoper gibt es im Deutschen. Aber gut gehalten. Oh Gott,
ja.
Gut gehalten ist ja.
Prost.
Prost.
Stell dir einfach vor, das wäre der Kurze beim Inder, den du kriegst nach deinem Essen.
Ja, genau. Ja. Genau, also es ist mitunter wirklich sehr, sehr theatralisch. Wie hatte Jan der Zweite es irgendwann mal gesagt? Pathos bis der Arsch qualmt.
Genau das war's.
Ja, also das hier wirklich auf alle Regler dahingehend auf 11 oder 12 gedreht. Also viel mehr habe ich noch nie gesehen. Ja, und die Action, die da statt... Das darf ich aber sagen, ne?
Naja.
Oder?
Das ist ein englisches Wort, also eindeutig.
Würde ich schon auch sagen. Action.
Hau rein. Das ist auch ein Genre.
Prost.
Prost.
Nun gut. Also alles, was an rasanter Aktion hier stattfindet.
Rasanter Aktion.
Ist, ja, ist halt auch total beknackt und Panne, ne? Also da fehlen mir wirklich die Worte, das zu beschreiben. Also es wirkt fast ein bisschen wie die neueren Fast and Furious Teile, aber halt nicht auf diese Autowelt und Gangster Verbrecherwelt bezogen. Ich hasse mein Leben. Prost.
Vielmehr wundert mich, dass Guest das so im Griff hat. Ey, das ist ja echt unspaßig, ja. Alter.
Vielleicht können wir in der nächsten Episode...
I was doing cocaine. Because I love it.
Machen wir sowas hier.
Ja.
Ja, bei jedem.
Dann wäre ich jetzt direkt mit der Überdosis abgeholt worden wahrscheinlich.
Das ist auf jeden Fall die gefährliche Variante.
Ja, allerdings.
Da ist es mit einem Eimer nicht, genau. Da ist es mit einem Eimer nicht getan.
Genau, also es wirkt halt ein bisschen wie diese neueren Fast and Furious Teile. Aber eben nicht in dieser Auto- und Verbrecherwelt, sondern halt in der indischen Mythologie. Und damit sind wir ja, also ich zumindest, kulturell eher weniger verbunden so. Deswegen habe ich da auch viel nicht gepeilt, wer jetzt genau Shiva ist, ob er jetzt wirklich ein Halbgott ist oder einfach nur so ein besonders starker Typ. Keine Ahnung. Mhm. Aber ich habe mal eine Beispielszene mitgebracht, um das irgendwie... naja, abzubilden, was da passiert. Also es gibt natürlich dann irgendwann eine riesige Schlacht und er reitet auf seinem Pferd auf so eine Absperrung zu, die riesig ist. Also da sind überall alles mit Holz verbarrikadiert und weiß nicht, wie viele Soldaten, die da rumstehen. Und er reitet jetzt mit seinem Pferd da lang, hat irgendwie an so einem Seil so einen Haken und vorher wurde halt so katapultmäßig mit... ja, stellt euch das vor, wie Abrissbirnen auf die Leute geschossen, so. Und eine dieser Abrissbirnen liegt da jetzt halt noch irgendwie auf dem Schlachtfeld rum. Und die haben aber so einen Griff, wenn du so willst. Und er reitet jetzt im Vollsprint da eben lang durch dieses Schlachtfeld, mäht da so 300-mäßig, auch in Zeitlupe und so, super viele Leute noch nebenbei weg. Und hakt dann diesen Haken, den er ja an diesem Seil hat, an diesen Griff dieser Kugel und anstatt, dass er jetzt irgendwie hinten runterfliegt, weil diese Kugel halt viel schwerer ist und die Fliehkräfte ihn da einfach runterreißen, zieht er diese Kugel hinter sich her und schleudert die durch diese Barrikade. Überall fliegt Holz, Menschen, alles fliegt nur durch die Gegend und dann springt er da so ganz heroisch noch mit seinem Pferd durch und so und wie gesagt, das halt alles in, ich sag mal, mäßig aussehenden Computereffekten. Aber ja, genau, also das ist es halt im Grunde. Und trotz der Tatsache, dass sich das jetzt alles vielleicht sehr negativ anhört, was ich jetzt hier irgendwie von mir gegeben habe, fand ich persönlich das total spannend und faszinierend, muss ich sagen. Also ich konnte da tatsächlich, ich habe die beiden Teile an zwei Tagen gesehen, also den ersten Freitag, den anderen Samstag. Und ich konnte da irgendwie beide Male total in diese Welt eintauchen. So, ich habe mich von diesem Schwachsinn, der da passiert, einfach komplett mitreißen lassen und bin wirklich super froh, den gesehen zu haben. Wobei ich jetzt halt auch sagen muss, dass ich den ersten insgesamt noch besser fand, weil der gefühlt ein bisschen weniger auf diese Seifenoper-Geschichten eingeht. So, das passiert eigentlich meiner Ansicht nach mehr im zweiten Teil. Und dadurch kann er halt im ersten einfach ein bisschen mehr auf die Kacke hauen. Und ja, jetzt, wie gesagt, ist halt so, dass das nicht durchgängig und unendlich gut ist die ganze Zeit. Aber ich finde schon, dass das trotz oder vielleicht sogar aufgrund dieses ganzen Wahnsinns, der da stattfindet, total ehrlich rüberkommt. Weil der Film macht da einfach gar keinen Hehl draus. So. Also das ist halt einfach so. Das wirkt für uns total verrückt. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das Leute in Indien angucken und das überhaupt in keiner Art und Weise irgendwie lächerlich finden. Weil er ist dann halt sehr konsequent in dem, was er macht. Und ja, erzählt er halt dann eben diese super epische Geschichte voller Intrigen, Kriege, Halbgötter, Liebe, Familie, was weiß ich, was da irgendwie alles mit reinspielt und greift dabei halt völlig selbstverständlich auf Blödsinn noch und nöcher zurück, den ich total feiern konnte, weil ich sowas in der Art wirklich noch nie gesehen habe, weil es ist so wahnsinnig, was da passiert. Und ich muss sagen, der Film hat mich dazu gebracht, dass ich echt Bock habe, mir mehr aus diesem indischen Blockbuster-Segment anzugucken, so, weil es echt einfach total, total verrückt war.
Jo. Hört sich nach Spaß an.
Ja.
Ist es, ja.
Aber also es klingt schon auch so, als würde der Spaß halt eher aus der Richtung kommen, naja, das, was du jetzt eben beschrieben hast, dass es irgendwie eine gewisse Faszination hat, aber nicht so, dass man jetzt hinterher sagen kann, das ist deswegen ein guter Film, weil das und das und das findet hier statt. Also weil vieles, was du sagst, klingt ja schon eher negativ, ne?
Ja, aber also weißt du, aber manchmal ist es ja mehr als die Summe seiner Teile. So. Und wie das hier alles zusammenkommt, also diese überriesigen Sets, die da verwendet werden, diese völlig bekloppten Kamerafahrten, die da stattfinden. Alleine, du musst ja halt überlegen, ne, der klettert da halt irgendwie mit Anfang 20 halt diesen riesigen Wasserfall bis in den Himmel hoch, so, und der fällt halt immer und immer wieder runter, knallt auf Steine und sonst was, so, und dem passiert halt gar nichts einfach. Also, da geht das halt schon los. Und das wird wirklich mit der Zeit so verrückt, hat aber auch tatsächlich so ein paar coole Kampfchoreografien damit drin und so. Also es ist insgesamt handwerklich nicht scheiße. Es hat halt jetzt nur halt diese 250 Millionen, die jetzt halt ein Endgame hat, siehst du hier halt nicht so. Es ist halt relativ, also verhältnismäßig dafür, dass halt also 2,5-stündiger Film ist und so eine riesige Geschichte erzählt, einfach super günstig gemacht. Aber ich finde, das hat fast was Charmantes, so, weil die halt wirklich aus den Mitteln, die sie hatten, das Beste rausgeholt haben und da halt einfach konsequent mit nach vorne geprescht sind. Also
ja, klingt so, als wärst du sehr gut unterhalten gewesen.
Ein schuldiges Vergnügen, sozusagen.
Nee, also dafür schäme ich mich auch nicht. Also wirklich nicht. Das ist wirklich sowas, ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Film ist. Ich habe sonst immer, wenn ich krank im Bett gelegen habe, so, dann gucke ich mir immer so Epen, heißt das Epen? Eposse, keine Ahnung, an. Und normalerweise Eposums. Ist es immer Herr der Ringe und so. Aber ich glaube, jetzt nach der Sichtung könnte es tatsächlich sein, dass das bald Bahubali wird. Einfach weil es wirklich Spaß gemacht hat.
Ja. Ein Film, den man sich nur schwer krank angucken sollte. Ist das Fazit?
Nein, so war das natürlich nicht gemeint. Aber weißt du, dann hast du halt Zeit. So, also wann hast du sonst mal Zeit, dich irgendwie 5 Stunden am Stück in einer Welt zu verlieren? Also
jeden Tag.
Oder halt auch die Muße dazu.
Jeden Tag in diesem Podcast. Auch die Zuhörer verlieren sich 5 Stunden lang pro Woche in der Banausenwelt.
Ja, das stimmt natürlich.
Und kommen immer wieder. Kommen immer wieder zurück.
Ja, aber ist es denn so, dass du glaubst, wenn du jetzt mehr Bezug zur indischen Mythologie hättest oder da mehr drüber weißt, dass du dann da noch ein paar Sachen mitbekommen hättest, die dir jetzt entgangen sind?
Schwierig. Also halt alles, was sich auf so ein Thema wie Glauben vielleicht beruft, da halt schon. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, welcher Gott Shiva ist, beispielsweise so. Ich weiß nicht, ich glaube, das hat irgendwas mit Wasser zu tun, aber also ganz sicher bin ich mir nicht, keine Ahnung.
Tja, guess.
Ich kenne mich da nicht sonderlich gut aus. Unterm Strich würde ich den hier drücken.
Kommt es bei Ihnen auf den Regisseur drauf an?
Ja. Solange der einen guten Job macht.
Ja, aber manchmal, wenn er sagt, er hatte sehr viel Spaß dabei oder viel Spaß dabei.
Ja, klingt das auf jeden gut. Fall. Also natürlich ist halt auch mit so einer gewissen Trash-Faszination dann irgendwie verbunden.
Ja.
Prost.
Ja, danke, ich habe es auch gemerkt.
Müll. Einfach Müll.
Müllfaszination, meinte ich natürlich.
Faszination für Müll.
Klingt fast genauso gut, ja.
Klingt wie meine Einrichtung.
Okay.
Das ist aber ein schönes Zimmer. Hast du das selbst eingerichtet? Ja. Faszination für Müll.
Für Müll.
Habe ich es genannt.
Okay.
Ja, also natürlich ist es damit halt irgendwie verbunden, aber ich glaube, wenn man dem eine Chance gibt und sich einfach mal darauf einlässt, was da passiert, ich glaube, dann kann man da wirklich viel Spaß mit haben. Also den gleichen Spaß halt, den du halt mit diesen Fast and Furious Filmen halt haben kannst. So, das ist ja auch komplett bescheuert. Also
ja.
Ich meine, im 9. habe ich nur gehört, die fliegen auf den Mond mit ihren Autos.
Habe ich auch gehört, ja.
Wirklich? Mhm.
Ja, ja. Alter. Und das geht ja auch vorher schon los. Ich glaube, im 6. oder 7., da springen die halt auch mit ihren Autos aus dem Flugzeug und landen dann irgendwie mit Fallschirmen und um irgendeine Basis zu infiltrieren, das ist ja auch komplett Banane. Also
ja,
jeder, und genau das gleiche Level hast du halt hier, halt nur in einer anderen Welt sozusagen.
Die müssen sich halt jeden Teil steigern.
Ja.
Und legen dann immer eine Schippe rauf.
Okay, also das heißt, das ist hier schon auch so ein bisschen Hirnausprogramm.
Ja, voll. Also okay. Das geht absolut nicht in die Tiefe. Das ist ganz klassisch gut, böse, Prinzessin gefangen halten. Also das ist so auf einer Handlungsebene die klassischste Geschichte, die du dir irgendwie nur vorstellen kannst. So. Mhm. Weil es halt einfach darum geht, dass dieser Typ, der halt per se schon irgendwie stark ist, aber irgendwie nicht weiß, wo er herkommt, jetzt irgendwie seine Herkunft kennenlernt und eben über sie hinauswächst und da halt einen Riesenkrieg führt einfach.
Ja, ja, okay.
Ja.
Bewertest du denn jetzt die beiden zusammen oder wie machen wir das mit dem Punkteraten? Sollen wir einen Durchschnitt?
Also ich habe es jetzt für mich zusammengefasst, weil es, also die kriegen auch bei mir bei Letterboxd auch beide die gleiche Bewertung,
sonst
würde keinen Sinn machen, das irgendwie zu trennen. Ich habe mir jetzt aber punktemäßig nur die für den ersten rausgeschrieben, was die Rotten Tomatoes und so angeht.
Okay. Was ich jetzt
weil nicht das auch alles auf einem sehr ähnlichen Level ist.
Was ich jetzt nicht ganz rausgehört habe, ist das direkt ein Zweiteiler, dass der erste mittendrin aufhört oder ist der schon abgeschlossen?
Ja, mit einem riesen Cliffhanger. Also das ist halt noch der Witz da dran. Ich muss wirklich sagen, wenn ich den ersten nicht irgendwie nachts um 3 beendet hätte, hätte ich mir auch direkt den zweiten hinterhergegeben. So, es war wirklich einfach nur so, dass ich gedacht habe, naja gut, okay, jetzt halt 3 Uhr, der zweite geht auch nochmal 2,5 Stunden, dann ist 5:30. Das spare ich mir jetzt, dann verschiebe ich es halt auf den Samstag, habe mir den aber auch wirklich direkt nach dem Wachwerden im Grunde angeguckt.
Ach so. So,
weil ich wissen wollte, wie das weitergeht, weil es halt dann wirklich so faszinierend war es dann doch, ja.
Verstehe.
Ja, wirklich ein wilder Ritt einfach. Das kann man kaum beschreiben, wenn man das nicht gesehen hat. Aber wie gesagt, eben gerade, weil er halt auch so schlachtmäßig wirklich so Anleihen aus 300 hat. Also viel so im Lauf auf Leute zu und dann halt für den Schlag, aber dann in Zeitlupe und gegen 1000 Leute gleichzeitig. Und also es macht schon Bock. Da kommen auch wirklich viele Waffen zum Einsatz und so. Ist dann halt sehr unblutig insgesamt, aber ich mochte das trotzdem. Also
was sagt Jared,
tut ihm keinen Abbruch.
Was sagt Jared Butler nochmal in 300? Wie geht dieser Spruch?
Das ist Sparta.
Ja, das ist Sparta. Genau, so war das.
Hättest du es jetzt gerne auf Englisch gehört?
Nee, ich wollte auch gerade sagen, was
war das? Ist mir gerade nicht eingefallen, wie das Zitat nochmal geht.
Ach, ist dir wirklich nicht eingefallen? Mhm. Okay. Ja. Genau, das wär's sonst von mir. Ich würde jetzt zu den Punkten kommen, wenn das okay ist.
Na klar, sehr gern.
Okay, also Rotten Tomatoes ist bei 89% von den Kritikern bei 6,8 im Durchschnitt. Audience bei 85, bei 4,2 im Durchschnitt.
Ui.
Metacritic ist der, also gibt's nur einen Benutzerwert.
Der berühmte Benutzerwert.
Beträgt 8,4.
Wow.
IMDb ist bei 8,0. Letterboxd bei 3,3. Und genau, meine Wertung dürft ihr jetzt raten.
Ich habe noch eine Frage. Wie viel hat denn der schlussendlich eingespielt, wenn das jetzt der erfolgreichste indische Film war?
Ja, das, ich war zu faul, es umzurechnen. Ach so. Es ist irgendwas mit, was war das, 29 Billionen indische Rupien?
Okay.
Ich weiß nicht, was das in Dollar ist.
Ja, ja.
Also.
Ja, ich kenne den Kurs nicht. Ich kann da nicht helfen.
Okay, jetzt müssen wir raten. Ich muss vorlegen. Oh, ich find's schwierig. So, ich tendiere so zwischen 7,5 und 8. Schwierig. Ich sage 7,5.
Dann nehme ich die 8.
Ja, dann liegt Lee richtig.
Mensch, die nächste Nullrunde.
Läuft.
Ja. Das war's dann auch für heute. Weil jetzt komme ja ich.
Hast du gewonnen.
Ja, null ist schwer zu toppen, glaube ich.
Ach, du hast gar keinen Fehler gemacht.
Genau.
Nicht schlecht.
Ein wenig kritisches von Guest.
Wollen wir dieses Jahr mal ruhmreich abschließen?
Ja.
Mit einer weiteren Niederlage.
Dabei hätte ich Sophie gegönnt, hier in den Lusthof zu kommen. Aber du kannst.
Er ist ja. Einmal ist er am Lusthof.
Ja, aber doch jetzt nicht einmal von heute.
Drin, ja. Nee. Für heute wäre es natürlich noch ein zweites Los gewesen.
Ja, das ist noch drin. Weil bei euch beiden, ihr seid jetzt beide bei minus eins. Jetzt kommt noch ein Film. Also ihr könnt das zwischen euch noch ausmachen.
Oha.
Obwohl, nee.
Nein. Weil er muss ja dich schlagen.
Stimmt, er muss mich schlagen.
Oder zumindest gleichziehen mit dir. Dann kommt er in den Lusthof.
Naja,
das kann
stimmt,
er ja nicht mehr.
Das wird nichts mehr. Na gut.
Ganz kurz.
So mag ich das. Ja. Jetzt wird mir erst Hoffnung gemacht.
Richtig,
und
das war die
Taktik.
Im nächsten
Moment wird es direkt wieder zerschmettert.
Ja, das
ganz
kann,
kurz hat
er
die Hoffnung gemacht.
Super.
Das kenne ich super.
Okay. Na, dann sprechen wir jetzt über einen Film, der natürlich auch auf dem Poster drauf ist, weil irgendwie ist das bei mir jetzt so in letzter Zeit Programm, weil ich musste das ja zu Ende bringen hier. Und das war's dann auch für das Poster. Deswegen jetzt ein chinesischer Film von Ka Wai Wong aus dem Jahr 2000, In the Mood for Love.
Das ist eine sehr internationale Episode, die wir hier bringen zum Ende.
Der Klang der Liebe. Mhm. Mit dem deutschen Zusatz. Hat den jemand von euch gesehen?
Leider nein. Den haben sie ja letztens sogar nochmal im Kino gezeigt und ich habe die Vorstellung verpasst. Ja.
Okay, den hätte ich tatsächlich auch gerne im Kino gesehen.
Ja, ich habe den auch vor dem Poster noch schon auf dem Schirm gehabt, aber nie gesehen.
Ja.
Tja, schon ein kleiner Klassiker.
Ist es das?
Ja, ist schon ein Film, wo viele sagen, den sollte man schon gesehen haben. Oder, Hoffi?
Das ist auch so von ihm zusammen mit Chungking Express, glaube ich, so der, den man unbedingt gesehen haben sollte.
Ja,
oder?
Genau. Das sind seine beiden großen Zugpferde.
Ja, kann ich verstehen, weil das ist auf jeden Fall ein Film, der mich auch schwer beeindruckt hat. Also aufgrund von vielen Dingen, wie das hier inszeniert ist, die Bildsprache, Schauspiel, Musik und so, da kommt eine Menge zusammen und der Film macht echt eine Menge richtig. Also es ist wirklich krass. Auch dieser Film ist in der Bestenliste auf IMDb auf Platz 235. Zur Handlung. Wir befinden uns in Hongkong, 1962, und es geht primär um Herrn Chow. Mowan Chow ist Chefredakteur einer lokalen Zeitung und der bezieht mit seiner Frau ein Zimmer in Hongkong. Jetzt sind die aber, die Gegend, in die sie ziehen, das ist so eine Gemeinschaft, wo primär Leute aus Shanghai leben. Deswegen, so, die sind dann da alle so ein bisschen für sich und das ist insofern auch wichtig, weil eben die Vermieterin, die da diesen ganzen Komplex besitzt und demzufolge auch die Zimmer vermietet, die hat auf alles ein Auge und deswegen kennt sich da auch jeder in dieser kleinen Gemeinschaft. Jetzt bezieht er dann eben in diesem Haus ein Zimmer mit seiner Frau und am gleichen Tag zieht eine andere Frau mit ihrem Mann ein. Das ist Frau Chan, Miss Chan. Und weil die am gleichen Tag einziehen, gibt es dann mit Möbelpackern immer auch so dieses Ding, in welche Wohnung muss das jetzt? Ah, das ist euer Stuff? Nee, der muss der muss in diese Wohnung und das ist euer Krempel, der muss in die andere Wohnung und so. Deswegen gibt es am Anfang immer einen Hickhack. Und jetzt trinke ich mal kurz ein.
Prösterchen.
So. Uff. Wo war ich? So, die ziehen am gleichen Tag ein. Und diese Frau Swen, die da eben die Wohnung vermietet, die beobachtet das alles, ne, und delegiert so ein bisschen, sagt, was wohin muss und so. Die ist so ein bisschen blockwartmäßig. Jetzt ist es so, dass der Mann von Frau Chan, der ist meistens auf Geschäftsreise. Und die Frau von Herrn Chow, die ist in Schichtarbeit in einem Hotel. Und demzufolge auch selten da. Das heißt, die beiden Paare, die leben jetzt also in einer Situation, wo sie sich generell nur sehr selten sehen können. Mhm. Das heißt, das kommt zu einer Entfremdung, ne, weil man kriegt am Rande immer wieder mit, dass es da kleinere Streits gibt und dass eben so die jeweiligen Beziehungen natürlich dementsprechend vernachlässigt werden. Und gerade weil eben ihre Partner auch quasi nie da sind, kommen sich Herr Chow und Frau Chan so ein bisschen näher. Am Anfang erstmal primär über dadurch, dass sie halt immer näheren Kontakt haben, weil die ja eben auch nebeneinander wohnen und ihre Partner eben auch immer wieder weg sind. Und das fängt mit so Kleinigkeiten an, wie das eben über die Vermieterin heißt dann, ja, hier, wir essen zusammen, hast du Bock dazu zu kommen? Oder Herr Chow braucht irgendwas, was Frau Chan hat oder andersrum. So, und dann werden da Sachen untereinander ausgetauscht. Und so kommen die sich immer näher über den Kontakt und stellen so im Lauf der Geschichte fest, dass ihre beiden Partner eine Affäre miteinander haben. Weil, ich habe schon gesagt, ne, so, ihr Mann ist permanent auf Geschäftsreise und in Japan, und irgendwann kriegen die beiden eben mit, dass die Frau von Herrn Chow mitgenommen hat nach Japan. Und so ist dann irgendwann klar, okay, die beiden haben eine Affäre miteinander.
Prekär.
Jetzt ist diese Einsamkeit und die Trauer über diesen Umstand, der trägt natürlich dazu bei, dass sich unsere beiden Protagonisten hier auch dann näher kommen. Also romantisch näher kommen. Heißt, die verlieben sich ineinander. Aber beide haben ja auf dem Zettel, dass sie von ihren jeweiligen Partnern betrogen werden. Und deswegen ist die große Prämisse, die die beiden sich halt auch vornehmen, wir werden nicht wie die beiden. Na, so, wir werden die nicht betrügen. Und deswegen ist es ziemlich spannend, weil die sich einerseits verlieben, aber auf der anderen Seite halt auch immer auf dem Zettel haben, dass sie nicht vorhaben, ihre Partner zu betrügen. Und
weil die sich nicht auf das gleiche Niveau begeben wollen.
Genau, so. Die wollen quasi besser sein als die, aber man merkt eben, dass es da ziemlich schnell gibt es da eine sehr innige Bindung. Also es spielen die beiden auch sensationell, weil die Chemie zwischen den beiden ist wirklich spürbar. Und die haben dann so Dinge wie, er schreibt in seiner Freizeit gerne an so Kampfkunstgeschichten. Ich habe es erfolgreich umgehen können.
Nicht schlecht.
Er ist halt großer Fan von diesen Geschichten und liest die und sie fragt ihn halt irgendwann so, warum er nicht eben über seinen Schreibprozess, und er stellt dann eben fest, dass sie da auch begeisterte Leserin ist und fragt diesen, warum sie selber nicht auch schreibt, und sie sagt, nee, sie hat da kein Talent für, sie liest es halt lieber. Und darüber kommen die sich aber auch noch so ein bisschen näher, weil im weiteren Verlauf der Geschichte nimmt er sich dann nämlich ein Hotelzimmer. Weil, ne, ich habe gesagt, die sind in ihrer eigentlichen Wohnung, sind die immer unter Beobachtung. Weil die Vermieterin hat halt immer auf dem Schirm auch, wann kommt wer, wann geht wer, so,
ja,
ne, zu welcher Uhrzeit kommst du nach Hause, bist du alleine, wie bist du rausgegangen, so kommst du auch so zurück, und die hat das halt wirklich alles auf dem Schirm, und deswegen nimmt er sich irgendwann eine Wohnung in ein Hotelzimmer unter dem Vorwand, dort besser isolierter schreiben zu können. Und Mrs. Chan, die besucht ihn dann auch dort permanent, und das sind dann eben auch wieder so Szenarien, wo es tendenziell das Potenzial gibt, dass die sich dort auch körperlich näher kommen. Aber wie gesagt, es gibt die ganze Zeit diese Prämisse, wir werden nicht wie unsere Partner sein. Und so spüren die dann eben im Verlaufe der Geschichte, dass ihre Liebe keine Zukunft haben kann. Und so geht es dann eben in dieser Geschichte drum, dieses ständige, werden sie nicht. Und wie können die ihre Liebe, die es sehr offensichtlich gibt, überhaupt ausleben? Unter diesen Umständen und dieser ganzen Verstrickung mit, wir stecken beide noch in Ehen, wo wir eigentlich total unglücklich sind. Ne? Bedenke, das ist hier das Jahr, also 62 in Hongkong, beziehungsweise die Erzählung geht bis, ich glaube, 66. Und das ist natürlich eben auch hier wieder politisch, befindet sich die Stadt halt im Umbruch, ne? Ist diese ganze Commonwealth-Thematik und so, alles, was damit dranhängt. Und im Rahmen dessen sehen wir hier diese Liebesgeschichte. Und was an der Sache wirklich cool ist, weil es stehen hier natürlich, diese beiden Figuren stehen hier im absoluten Zentrum und obwohl ihre jeweiligen Partner ja auch eine sehr große Rolle spielen in diesem ganzen Ding, siehst du die beiden nicht einmal. Also, du siehst seine Frau ein, zweimal kurz von hinten, du hörst hin und wieder ihre Stimmen, aber die beiden sind nie quasi vor der Kamera zu sehen.
Interessant.
Und gerade diese Dinge, die sich hier im Off abspielen, das ist halt super spannend daran. Weil, weißt du, weil du spürst, was im Off ist, aber du kriegst es halt nicht gezeigt. Mhm. Und das macht er eben auch bildsprachlich, macht er das wirklich sensationell, weil du hast dann eben diese, voll oft diese Situation in diesem Hausflur, wo sie an seine Tür klopft und seine Frau macht zum Beispiel auf, weil sie gerade da ist. Und wir sehen sie aber nicht, sondern sie sehen halt nur die offene Tür und dann im Profilig sie, wie sie mit jemandem spricht. Aber wir sehen halt das Gegenüber nicht. Und das trägt halt, wie gesagt, bildsprachlich enorm zur Stimmung bei.
Zu dem vorigen Absatz, da musst du einen trinken.
Warum? Was habe ich jetzt schon mal gesagt?
Im
was?
Außerhalb des Bildes hast du formuliert
im,
als
im Off.
Da ist er. Genau der.
Ah, da recht. Ja, wiederholen darfst du das schon, wenn ich das gesagt habe, oder?
Na, im Off halt.
Ja, danke. Cheers.
Gleich noch einen.
Ach so.
Muss ich am Anfang auch.
Ja, stimmt.
Ja, geil. Dazulernen ist nicht.
Nee.
Okay.
Aber bisher hast du immer Prost gesagt.
Prost.
Ja. Jetzt hast du mal variiert.
Aber ich finde, das klingt total spannend, was du bisher so gesagt hast, weil das total klingt tatsächlich so, als hätte das Methode, dass die auch nie in diesem Film
ist auch,
sehen.
Ist auch so.
Und so.
Total.
Das ist mega interessant.
Und deswegen, also der Film spielt enorm damit, mit dem, was eben auch unsichtbar ist und was sich eben außerhalb des Bildes abspielt und die Idee, die du davon kriegst, von dem, was da ist, was du eben aber nie wirklich siehst.
Mhm.
Und das ist super interessant, vor allem eben auch aufgrund der Bildsprache, weil das ist hier auch wahnsinnig dicht erzählt. Die beiden Hauptfiguren, ich kann mal kurz erwähnen, wer den spielt, weil ihn kennen wir, haben wir zuletzt gesehen als Vater in Shang-Chi.
Ah.
Tony Leung, also Tony Chiu-Wai Leung.
Also ich habe ja dann schon gelesen im Zusammenhang mit Shang-Chi, dass der eine lange Vita hat und sehr, sehr bekannt ist.
Ja, er war ja auch Ip Man im Grandmaster.
Ah ja.
Ja, also du kennst den auf jeden Fall.
Ja, ich habe den bestimmt schon ein paar Mal gesehen, aber vergessen.
Ja. Infernal Affairs war ja auch er.
Ja, da habe ich ja das Original nie gesehen, tatsächlich.
Ich eben auch noch nie.
Mhm.
Ja.
Du kennst den Hoffi?
Nee, den Originalen leider auch nie gesehen. Ich überlege gerade, wer ist er denn in Shang-Chi?
Der Vater.
Also der Antagonist quasi.
Ach, okay. Mhm. Ja, okay.
Mhm. Natürlich nur älter.
Ja, und Mrs. Chan wird gespielt von Maggie Cheung. Die Dame auch schon mit 91 Einträgen in ihrer Vita, also bei Hero, ne, 2002, da war sie auch mit drin. Also die hat auf jeden Fall in China auch schon eine Menge renommiertes Zeug gemacht.
Okay.
Und die beiden, wie gesagt, die Chemie ist greifbar. Also das machen sie wirklich gut. Jetzt ist es so zum Drehprozess, oder warte mal, ich sag mal erstmal noch was zur Bildsprache, weil das ist eben, wie gesagt, hier wirklich ein sehr beeindruckendes Ding, weil der ist wahnsinnig stilsicher. Also das ist auch echt, der Film kommt mit einem sehr schönen Stil daher. Das ist wirklich, wirklich gut gemacht. Vor allem, weil, wie gesagt, du bist mit der Kamera durch diese engen Räume, die du auch hast in diesem Wohnkomplex, wo die leben, ist die Kamera halt auch meistens ziemlich dicht dran. Dann hast du diese schmalen Flure und verfolgst dann eben meistens auch sie. Und das ist sowieso so ein Ding. Die hat hier gefühlt in jeder Szene trägt die ein anderes Kleid. Also die kamen über 40 verschiedene Kleider zum Einsatz bei ihr. Und trägt diese Cheongsam, diese eng geschnittenen Kleider mit diesem Stehkragen. Ziemlich traditionelle chinesische Klamotte. Und die halt immer in den tollsten Farben, aber eben die sehr figurbetont. Und dadurch erkennst du halt eben ihre Silhouette auch immer sehr gut. Und das ist halt wirklich, das ist so... Das hat so viel Stil, wenn die da in den Flur langläuft und die Kamera ist hinter ihr, weißt du, und du hast eben diese Silhouette in diesem schmalen Kleid und das ist, sieht alles toll aus und trägt eben sehr auch zu diesem Er ist wie ein Film noir in Farbe. Mhm. Weißt du? Mhm. So, das hat auf jeden Fall, also ich fand es wahnsinnig stilvoll und trägt eben sehr auch zu dieser Atmosphäre bei, die du brauchst, um diese Liebesgeschichte zu erzählen. Und das ist wirklich toll. Beeindruckend an der Sache finde ich, dass der Regisseur wohl auch ziemlich berüchtigt prinzipiell ohne Drehbuch arbeitet. Heißt, das ist wieder so ein, wir erkennen im Drehprozess, was funktioniert und was nicht und dementsprechend machen wir es dann. Das Problem ist, das hatte zur Folge, dass sie die Dreharbeiten von Peking nach Macau verlegen mussten. Ne, weil das ist jetzt eben auch so ein Ding, Macau zu dem Zeitpunkt halt unabhängig. Peking natürlich nicht. Chinesischen Behörden, die wollten ein Drehbuch vorgelegt haben, um die Dreharbeiten zu genehmigen. Problem ist eben, ausgearbeitetes Drehbuch gab es nicht in der Form, weil der halt eben hier viel mit so improvisiert aus der jeweiligen täglichen Arbeit heraus so den Film entstehen lässt und demzufolge eben kein ausgearbeitetes Drehbuch hatte und deswegen mussten die hier die Dreharbeiten nach Macau verlegen. Und das hatte auch zur Folge, dass, weil der Film lief in Cannes und der hat eine Woche vorher, war der noch mit dem Drehen des vom Ende und mit dem Schnitt beschäftigt. Es war also da auch eine sehr knappe Kiste und der hat sich wohl auch während des Drehs eben immer wieder, hat er so die Richtung verändert, weil ich habe so ein bisschen was drüber gelesen, wie das im Ursprung konzipiert war. Und das sollte eigentlich im Schwerpunkt viel mehr in diesem Hotelzimmer stattfinden, was er dann anmietet. Das ist ein Hotelzimmer mit der Nummer 2046. Das ist insofern interessant, weil er hat dann im Anschluss 2004 hat er 2046 der ultimative Liebesfilm, was ein schlimmer Titel auf Deutsch. Aber der Film heißt halt 2046 aufgrund des Hotelzimmers und da sehen wir dann nochmal vertieft die Story von eben Mr. Chow, wie er im Hotelzimmer abhängt, versucht dieses Buch zu schreiben und dann da wohl auch immer wieder unterschiedliche Frauen bei ihm einkehren. Das ist dann also nochmal ein anderer Film. Aber der heißt eben so, weil im Ursprung war hier schon die Idee, dass es sich mehr um dieses Hotelzimmer zentriert.
Das ist letztendlich auch ein interessanter, mehr, also man kann den Titel auf jeden Fall auch mehrfach deuten.
Was denn?
Na, die ist In the Mood for Love. Das. Ja, theoretisch kannst du das auf beide Paare ummünzen. Auf die Affäre haben.
Ja.
Und auf die beiden, die eigentlich Bock auf sich haben, aber nicht dürfen oder nicht wollen.
Mhm.
Also auf beide passt das irgendwie. Das ist so,
ja, wobei,
das
aber eben
zwei Aussagen sind.
Es wird hier wirklich halt nur das eine Paar erzählt. Ne? Also das andere ist halt wirklich, findet komplett abseits statt.
Ja, gut.
Das wird hier nicht erzählt. Aber ja,
die sind
klar.
Halt auch so unterwegs insofern.
Kam er wohl durch einen Bobby McFerrin-Song drauf?
Schon wieder Bobby McFerrin?
Ja, ja, tatsächlich. Habe ich gelesen hier, dass die Inspiration für den Titel da aus einem Song von ihm stand. In the Mood for Love, ja.
Jetzt würde mich noch interessieren, also Scheidung ist für die beiden keine Option, weil kulturell begründet und verpönt zu der Zeit?
Ja, ja, das hat viel mit der Zeit zu tun, genau, viel mit dem sozialen Stand und dass das halt eben eigentlich keine Option ist, aber ja, ist natürlich am gewissen Punkt auch Thema. Und ja, es geht hier um unerfüllte Liebe und das geht direkt ins Herz, Alter. Das ist, also es ist wirklich krass. Ich weiß nicht, ob man, also wahrscheinlich hilft es, wenn man da persönlich irgendwie auch einen Bezug zu hat, aber ich behaupte mal, dass das auch funktioniert, wenn man da keine Gefühle in der Richtung hat, weil das ist ein universelles Thema und ich glaube, früher oder später kann da jeder was mit anfangen.
Hm.
Aber was so geil funktioniert an diesem Film, ist wirklich, wie hier Bildsprache, Inszenierung, und Musik und Schauspiel, wie das ineinander greift und wie das eben wirklich was schon Magisches hat. Weil der geht ja auch nicht lang. Das ist eine Stunde 38 und hier ist nichts zu viel und nichts zu wenig. Also das ist mal wirklich, ist unglaublich, dass, weil normalerweise würde ich immer sagen, ohne ein fertiges Drehbuch kann es nichts werden. Aber das ist eben hier wieder mal der beste Beleg. Ne? Du kannst aus einem beschissenen Drehbuch keinen guten Film machen. Aber wenn du kein Drehbuch hast, das kann trotzdem funktionieren. Also weil natürlich hatten die hier eine Geschichte, aber halt nicht so ausformuliert, wie es dann eben im fertigen Film ist. Und also da haben die garantiert im Drehprozess dann eben auch sehr viel an der Chemie zwischen den beiden Hauptfiguren festgemacht und darauf basierend dann den Film weiterentwickelt, weil das ist also wirklich, wirklich schön.
Ja, so ähnlich sind ja die ganzen Klassiker der Nouvelle Vague auch entstanden, in denen die kein Drehbuch hatten, sondern nur eine Richtlinie, pass auf.
Ja.
Das ist die Gefühlswelt von dem Charakter, das ist die Gefühlswelt von dem Charakter, jetzt macht mal. Ja. Und
zumal ich halt sowas halt auch immer super spannend finde, dass du da ja wirklich Künstler sein musst, um das zu machen. So, weil, also das muss ja irgendwie, musst du das ja erkennen, was da eben für eine Chemie ist, dir dann überlegen, wie setze ich das um, und das halt alles im Grunde, naja, direkt vor Ort halt, ne? Also wenn du das irgendwie vorher nicht großartig planst, so, dann musst du da ja wirklich ein richtig krasses Gespür für mitbringen. So, das finde ich immer super faszinierend, sowas.
Ja, zumal, also wie ich mich, ich frage mich halt auch immer, wie planst du einen Dreh bei sowas? Weil in der Regel musst du halt im Vorfeld wissen, was drehen wir heute. Und ich meine, die werden irgendwie, die müssen eine grobe Geschichte gehabt haben, weil sonst kannst du ja nichts drehen. Ich glaube halt nur, dass ja, dass die mit dem Fokus von diesem Hotelzimmer weg sind zu anderen Dingen, das ist wohl beim Drehen entstanden. Und das ist schon irgendwo magisch, ja. Ich glaube nicht, dass der sich das im Vorfeld, also dass der das so kalkulieren konnte, was dann am Ende dabei rausgekommen ist. Aber es ist wirklich, wirklich schön gemacht. Es werden dann auch im Verlauf des Films werden dann so einzelne Dinger angedeutet, was so Liebe im Allgemeinen, aber auch Versprechen, die du eben abgibst und Groll, den du hegst, Geheimnisse, die du in dir trägst und so, wie man damit umgeht. Und da gibt's auch so den ein oder anderen kulturellen Bezug. Aber also wie das erzählt wird hier aus der Sicht der Protagonisten, das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Also mich hat der echt ja, voll mitgenommen. War wirklich schwer beeindruckt.
Da gehen wir doch schön aus diesem Jahr raus.
Ja.
Mit diesem Film.
Also In the Mood for Love, das ist wirklich ein Film, den ich jedem empfehlen kann.
Schöner Abschluss.
Fand den wahnsinnig stilvoll.
Ja, ich hätte jetzt noch eine Nachfrage, weil ich gerade die ganze Zeit, während du geredet hast, musste ich bei super vielen Stellen an Porträt einer Jungfrau in Flammen denken.
Ah ja?
So auch so diese stilsichere, ja schon, also diese Liebe, die nicht sein darf, dann diese stilsichere, dann irgendwie so diese schönen Kleider in engen Gängen und so, das hast du da ja auch irgendwie, und ich weiß ja, den mochtest du auch. Würdest du sagen, das geht so ein bisschen in die Richtung oder halt gar nicht?
Ist witzig, der Vergleich ist mir nicht einmal gekommen, bis du es jetzt eben erwähnt hast. Deswegen muss ich ja erst kurz drüber nachdenken. Ja, also es sind auf jeden Fall beides Liebesfilme, die ich bedingungslos empfehlen würde. Ob das eine ähnliche Sorte Film ist, weiß ich nicht. Der, also ich finde den hier poetisch. Das ist wirklich, also auf Film gebannte Poesie, was du hier siehst. Und das finde ich bei Porträt einer jungen Frau in Flammen, würde ich das nicht so bezeichnen. Der ist irgendwie anders schön. Da ist es eher so ein Gemälde, was dann zum Film geworden ist, ne? Weil du da ja auch hast, da hast du ja wirklich fast schon Kompositionen, so die einzelnen Einstellungen könnten ja einzelne Gemälde sein, irgendwie aus von alten Holländern oder sonst was.
Ja.
Und das, also hier ist auf jeden Fall auch bildsprachlich, hat er sich wirklich eine Menge überlegt, aber eben es hat so ein bisschen, hat vielleicht auch damit zu tun, dass du ja bei dem anderen Film hast du ja auch sehr viel offene, weite Räume, ne? Allein schon dieses Riesenhaus und dann diese großen Säle und so. Das hat dadurch irgendwie, diese Weite macht irgendwie was anderes, weil hier hast du halt eher so das Gegenteil. Ne? Du hast hier halt sehr enge Räume, die sind permanent, das ist auch so ein spannendes Ding, dass die halt dann zusammen in so einem engen Zimmer sind, aber es trotzdem schaffen, sich körperlich nicht näher zu kommen. Das ist auch sowas, aber ja.
Also, und das kriegt der Film dann aber auch hin, dass du im Grunde halt eine, also so räumlich und emotional eine Nähe zwischen den beiden irgendwie spürst permanent, aber halt auf so einer körperlichen Ebene permanent eigentlich eine Distanz, weil die irgendwie, weiß ich nicht, sich an unterschiedlichen Orten in diesem Raum aufhalten oder was? Beispielsweise,
ja,
also so,
ja, dass genau, die, zum Beispiel eben dann, wenn die, als sie im Hotelzimmer sind, ne, dann lässt er sie zum Beispiel, weil sie sagt, okay, einmal haben sie die Situation, dass die in ihrer Wohnung sind, in seiner Wohnung, und sie ist kurz bei ihm gewesen und dann hört sie aber, shit, die Vermieterin ist da. Und jetzt kann sie das Zimmer nicht verlassen, ne, weil dann würde ja die Vermieterin sehen, dass sie aus seinem Zimmer kommt, und es gibt halt nicht wirklich einen Anlass, warum sie jetzt dort gewesen sein muss, so. Und dann muss sie quasi Nacht bei ihm verbringen. Also die müssen halt drauf warten, dass die Vermieterin irgendwann abhaut, damit sie halt kurz von seiner Wohnung in ihre Wohnung rüberrennen kann. Und dann müssen sie die ganze Zeit drauf warten. So. Und dann sitzt er bei sich auf dem Sessel und sie liegt auf dem Bett. Und so arbeiten die so ein bisschen an seinen Geschichten. Aber ansonsten passiert nichts. Und es ist trotzdem, aber es ist geil, weil du merkst halt die Chemie zwischen den beiden. Und aber aufgrund eben der Zeit und der Ehesituation und allem, was da halt so imagemäßig mit dran hängt. Ja, ich trinke mal noch einen. Das ist ja auch schon wieder eine Weile her.
So. Prost. Ja, benutze einen deutschen Trinkspruch.
Ja, aufgrund dessen weißt du halt, es kann nicht wirklich dazu kommen, aber du wünschst es dir halt so. Hm. Weißt du, du bist voll bei denen und ihrer Liebe und denkst dir nur so, ah, kommt schon. Mhm. Ihr passt so perfekt. Also weißt du, so, dass du merkst halt so, die sind so krass beieinander. Und es kann aber irgendwie, es darf halt nicht sein. Das ist einerseits so dramatisch, aber das ist halt, das macht's halt irgendwie auch so wahnsinnig schön. Hm.
Ja, das klingt sehr gut. Also auch da wieder halt so eine Thematik irgendwie, die ich irgendwie bei Porträt einer jungen Frau in Flammen super gern gemocht habe, so womit ich ja gar nicht gerechnet hätte, weil das auf dem Papier einfach überhaupt nicht nach meiner Art von Film klingt.
Ey, ging mir genauso. Ich habe mich fast schon ein bisschen überwinden müssen, den Film zu gucken.
Ja, ja,
es ging mir. Und dann sehe ich den und war völlig von den Socken, ey. Was ein geiler Film.
Ja, doch, da muss ich auch sagen. Also da war ich auch gar nicht drauf gefasst. Das war wirklich so, dass da im Grunde die ganze Zeit so mit Mund offen saß und die ganze Zeit gedacht habe, so was passiert denn hier? Wieso nimmt mich das so mit? Was soll das? Ja. Weil da hast du ja genau das, dass du einfach die ganze Zeit eben so bei den Charakteren da bist und die ganze Zeit eigentlich voll für die bist und eigentlich die ganze Zeit willst, dass das irgendwie dann doch irgendwie zustande kommt, obwohl es halt komplett illusorisch ist einfach, weil du halt weißt, okay, die haben genau 3 Wochen für ihre Zeit da. Ja. Und lesbische Beziehungen zu der Zeit, vergiss es. Also.
Und das ist auf jeden Fall eine Parallele hier. Also hier ist es auch so, dass du die ganze Zeit sehr nah an den Hauptfiguren bist und du wünschst es dir die ganze Zeit so, das ist auf jeden Fall das Gleiche. Denkst du so, ach komm schon, ey. Kann es nicht doch irgendwie funktionieren?
Mhm. Guck mal, der Hoffmeister hat ja doch Gefühle. Wird ja zum Ende des Jahres nochmal klar.
Schön. Ja, In the Mood for Love.
Was hast du getan?
Beeindruckender Film.
Ich habe versehentlich cool gesagt und mich selber gegeißelt dafür.
Mm, schön.
Schön mit der Peitsche hier auf dem Rücken.
Mit Widerhaken drin.
Wie sieht denn deine Flasche aus, die du da elegant abgefüllt hast? Wie voll ist die denn noch?
Ja.
Hälfte?
Nee, also mehr. Ich würde jetzt sagen, ich habe so ein Drittel weg vielleicht.
Drittel ist weg.
Ja, das kommt bei uns.
Aber ich merke das schon. Also langsam schon so ein Schleier auf den Augen.
Ja, ihr wisst Bescheid. Beim nächsten Mal steigern wir den Schwierigkeitsgrad. Da wird schön der Crackpfeifer geraucht.
Genau.
Bei jedem Anglizismus.
Ja, ob man jetzt diesen 2046 deswegen auch gesehen haben muss, weiß ich nicht.
Du bist ja so ein Vollständigkeitsfanatiker.
Ja, aber also, was war noch der andere Film, den ihr eben aus seiner Vita erwähnt habt?
Chungking Express.
Ja.
Der ist auf jeden Fall
das
sehr
gefeiert. Das ist dann wahrscheinlich eher.
Ja, das sind die beiden Namen, die ich immer wieder von ihm gehört habe, von Wong Kar-wai. Mhm. Ja.
Stimmt. Aber macht er noch was? Also gibt es da Stoff aus der jüngeren Filmgeschichte?
Habe ich nicht nachgeguckt.
Also zumindest nichts, was berühmt war. Oder hat irgendein Film inszeniert, von dem ich schon mal gehört habe, von dem ich aber nicht wusste, dass es von ihm ist.
Ja gut, das gibt's ja auch immer.
Kann auch sein. Ja, super interessant.
Mhm. Ja, kann ich empfehlen. Dann sage ich mal was zu den Zahlen. Mhm. 8,1 gibt's auf IMDb. Metascore ist hier bei 85. Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 7,9. Und vom Publikum 4,5. Letterboxd 4,4. Und jetzt kommt Guess.
Das klingt schwer nach einer 10.
Ist das so? Ist das dein Tipp?
Okay. Hoffe ich schließe dich an. Ja, ich sag mal, das ist, wie er gesagt hat, das Gegenstück zu Porträt einer jungen Frau. Da klangst du ähnlich und das war auch eine 10.
Ja, das ist richtig.
Das ist richtig.
Na klar, das sind 10 Punkte. Mhm.
Sehr schön.
Nicht schlecht.
Ja, also wirklich, wirklich ein sehenswerter Film, ey.
Ja, klingt so. Hab Lust.
Ja, jetzt ärgere ich mich noch mehr, dass ich die nicht im Kino gesehen habe.
Ja. Naja, okay, also ich kann für mich sprechen, dass ich im Jahr 2000 mir nicht so einen Film im Kino angeguckt hätte.
Nee, aber er meint, meinte er eben,
dass... Ich hätte ja letztes Jahr die Gelegenheit gehabt.
Ja, gut. Ja. Aber ich bin ja alt genug, dass ich noch damals hätte im Kino sehen können, im Gegensatz zu dir. Und deswegen, ich habe es trotzdem nicht getan.
Also im Alter von 11 Jahren hätte mich das wahrscheinlich massiv überfordert und gelangweilt.
Ich denke auch, ja, das wäre wahrscheinlich nichts für den kleinen Hoffi gewesen.
Nee, gar nicht. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo die Turtles jetzt bleiben.
Mit 11 Jahren, den Mut verlaufen. Schön, die Mama schleppt ihn ins Kino. Ja. Super.
So, heute gucken wir uns einen chinesischen Liebesfilm an. Aber Mama, ich wollte doch Turtles gucken.
Nein.
Genau, ja.
Kultur.
Ja. Ach, sehr schön. Ja, dann sind wir durch, oder was?
Das war die letzte Episode Bewegtbild-Banausen im Jahr 2021.
Halleluja. Dann haben wir einen Endpunktestand von -1 für Guess, -1 für Hoffi und ich habe 0.
Aber wir haben uns alle gut geschlagen.
Auf jeden.
Hoffi, mit -1 brauchst du dich nicht verstecken.
Ja, damit kann ich leben. Das ist, glaube ich, wirklich besser als alles, was ich hier jemals abgeliefert habe.
Ja, ja. Ja, nachdem ich in der letztwöchigen Episode bei 6,5 gelandet bin, brauchst du dich sowieso nicht mehr verstecken.
Ja, stimmt, das habe ich gehört.
Ich habe mich eingereiht in die Serie von ziemlich schlechten Tippern hier auf jeden Fall.
Ja, das war ein dunkler Tag in der Banausen-Geschichte.
Schlimmer geht's nicht, ne? Schlimmer geht's nicht.
Ja. Minusrekord für Guest.
Ja, waren wir doch.
Dafür hast du dich heute gut geschlagen, Alter. Du musst gerade mal einmal einen trinken, oder was?
Ja, ich habe, der ist diskussionswürdig. Aber klar.
Da will er diskutieren.
Einen habe ich gekippt.
Haben wir im Vorfeld noch abgemacht, dass die anderen beiden
entscheiden. Ist doch richtig. Aber ihr habt mir auch kein Wort genannt, was man als Ersatz hätte nehmen können, sondern die kam mit einem Satz, den man stattdessen hätte sagen müssen.
Doch, habe ich doch. Wissenschaftsfiktion, habe ich gesagt.
Wissenschaftsfiktion?
Ja, natürlich.
Das ist ein Film aus dem Bereich Wissenschaftsfiktion.
Genau, ja.
Das klingt nicht sehr organisch.
In Informatikerkreisen wirst du dafür bestimmt bejubelt für den Begriff.
Das mag sein, ja.
Ja.
Und diese, okay, den Namen darf ich auch nicht nennen, aber dieses Volk, was gerade sehr populär ist und sich ausbreitet in Groß- und Kleinstädten, das hätte dich wahrscheinlich auch dafür gefeiert.
Wovon redest du?
Okay, ich bin beruhigt, dass Hoffi auch nicht weiß, wovon du redest.
Sagen wir mal so, die laufen rum wie Soldaten aus dem Bürgerkrieg, sind aber Baujahr 1998. Bestellen Kaffee in sehr teuren Läden und gucken Filme, um sich geil zu fühlen.
Ach so. Okay. Und nicht, jetzt habe ich den Begriff zumindest mal, aber
ich weiß es immer noch nicht. Was? Wer läuft?
Na, sage mal die.
Was? Wer läuft rum in was? Wie Soldaten?
Ja, Vollbärte. Die sehen aus wie Bürgerkriegssoldaten, sind aber vor 20 Jahren geboren worden hier. Da gibt es einen bestimmten Namen für dieses Volk.
Ach.
Hören bestimmte Musik, ja. Gucken bestimmte Filme, okay. Fühlen sich sehr überlegen.
Ja.
Und sind gern unter sich. Und bestellen Kaffee für 12 Euro.
Okay. Ich habe neulich gelernt, wo dieser Begriff herkommt. Der ist ja wahrscheinlich nicht in deinem Redewendungsbuch.
Nee, ich wüsste jetzt auch nicht, wo der herkommt. Das ist eine gute Frage. Klär uns auf.
Naja, geht ja jetzt nicht, wenn man den Begriff nicht...
Nee, du musst ja den Begriff nicht nennen. Du musst ja nur die Definition nennen.
Okay, aber dann jetzt mal... zitiere das jetzt. Ne? Du sprichst von Hipstern.
Ja.
Ja.
Ist okay.
Ja. Das hat wohl damit zu tun, dass...
Ach, echt? Ich hatte einen ganz anderen Begriff im Kopf. Wie lustig.
Dein Ernst?
Okay, ja.
Du meintest Millennials,
ja, ja,
ne?
Ich habe an was ganz anderes gedacht.
Du dachtest nicht an Hipster?
Nee.
Okay.
Sondern?
Ja, kann ich ja jetzt nicht sagen. Da muss ich ja wieder so. Ach, scheiß drauf. Ich dachte, du meinst Millennials.
Nein,
so.
Okay, eben. Dachte ich auch.
Lee hat's auch gesagt. Ja.
Nee.
Wie ihr wollt.
Nee, Hoffi, dafür muss jetzt, also, wie du bist.
Ich glaube, ehrlich gesagt, der Schwere.
Wenn wir das jetzt hier machen, dann ziehen wir das jetzt zum Ende durch.
Ja, jedenfalls habe ich gelernt.
Langsam habe ich das Gefühl, dass der schwere Alkoholiker es darauf anlegt, dass er jedes Mal eintrinkt. Und dass sie absichtlich.
Naja, gut, ich habe mir ja Mühe in der Vorbereitung gegeben. Ich habe ja extra einen ganzen Top-Mexikaner aufgesetzt. So, da gehe ich jetzt nicht nüchtern ins Bett. So viel steht
auf jeden Fall noch ein paar Leute einladen.
Ja, muss ja weg.
Ich habe noch Mexikaner übrig. Ja, du, muss ich jetzt auch irgendwie machen. Ich habe jetzt hier 2 Flaschen Hemingway, die wir nicht getrunken haben. Nee, jedenfalls habe ich gelernt, dass das aus der Prohibitionszeit stammt, wo Leute ihren Flachmann auf der Hüfte gebunkert haben. So, also so an der Hüfte.
Ach, echt?
Ach ja. Mhm. Und weil die auch öfter mal mit einem Flachmann unterwegs sind, haben sie dann den Namen übernommen, ja.
Krass, ich dachte immer, das wäre ein Begriff aus dem Jatz.
Meinst du wegen Hüftbewegung?
Ja. Das habe ich mal irgendwo gelesen, dass das daher kommt. Mhm.
Ja.
Ja, aber du, ja, also sowieso stimmen ja, und irgendwie richtig.
Also
sein,
ich glaube eh, es gibt so viele Worte, wo die Herleitung oder der Ursprung ganz unterschiedliche Ansätze hat. Mhm. Also wir hatten es vorhin auch nochmal vom Ursprung von okay. Ne, weil es darum ging, ob das jetzt hier als englisches Wort zu behandeln ist oder nicht. Und ich kenne ja eine Herleitung, wo es halt eher ein deutsches Wort wäre als ein englisches Wort. Also wo es im Endeffekt nur um die Buchstaben O und K geht. Weil so im Unabhängigkeitskrieg in den USA, aber das ist, wie gesagt, das ist halt nur eine von vielen Erklärungen, es gibt die unterschiedlichsten Ansätze, aber eine davon ist eben, dass im Unabhängigkeitskrieg, da waren ja viele Preußen auch im Einsatz. Und es war halt voll oft so, dass tatsächlich dann die deutschen Soldaten für den Schriftverkehr zuständig waren und vor allem auch eben für das Korrigieren oder Korrekturlesen des Schriftverkehrs. Und wenn auf so einem Brief dann alles in Ordnung war und es keiner Korrektur benötigte, wurde drunter ein ohne Korrektur gesetzt.
Ah, okay.
Und das wurde halt mit OK abgekürzt, also OK abgekürzt. Und dass daraus halt OK entstanden ist.
Ist auch geil, wie Hoffi auf die Erklärung reagiert. Ah, okay.
Ja, habe ich auch gemerkt.
Super. Ja, die deutsche Sprache hier.
Das mit dem Namen und Dings und Regisseur und Dings.
Ja, wer soll sich das alles merken?
Ja. Aber nee, also gerade bei okay, meine ich, gibt es wirklich 1000 Erklärungen, wo das herkommt.
Ja, für die Zuhörer, die sich wundern, warum wir da nicht 17 getrunken haben, da haben wir uns vor der Episode gar nicht, dass das Wort klar geht.
Ja. So, aber Guess, jetzt ist ja Silvester, sollen wir nicht zur Feier des Tages, trinken wir noch einen, komm.
Ja, komm, einen Abschlusstrink nehmen wir noch.
Ja.
Da bin ich dabei.
Warte mal, da muss
anders,
ich mitmachen.
Anders kriegt ihr mich nicht.
Darfst du ja auch noch ein englisches Wort dafür aussuchen? Aber siehst du, jetzt siff ich hier schon rum.
Wie, er ist jetzt in der Flatrate drin, ja? Ein englisches Wort darf ich jetzt benutzen?
Ja, klar.
Oh, Flatrate ist ja direkt noch einer, ne?
Siehst du? Ja, dann habe ich es benutzt.
Hat er ihn schon parat. Sehr schön. Ja, Prost, Jungs. Frohes Neues und so.
Grüß euch.
Prost, frohes ja, Neues.
Ich auch.
Süffig.
Schon, oder?
Ja.
Kann man echt trinken.
Süffiger Kram. Ich hätte ja für Pfeffi plädiert, den mag ich ja. Ist ja auch so ein...
Ja, da bin ich raus.
Ja, die mögen nicht alle, aber irgendwie
nee,
mag ich
alles
den.
Alles so, was so in Kräuterschnaps-Richtung geht, das ist halt auch...
Ich mag das auch, aber...
Irgendwie schmeckt der
nicht. Naja, das Problem ist, Frequenz. Ich finde, wenn du da halt... Also ich hatte halt einmal zu viel Jägermeister.
Ja.
Und das gehört dann irgendwie zu den Drinks, geht mir mit Tequila genauso.
Ja, da hatte ich mal einen Absturz.
Das kann ich halt nicht mal mehr riechen. Ey, wenn mir da so der Geruch irgendwie zu nahe kommt, kommt mir schon alles hoch. Und deswegen, also bei Pfeffi wäre ich da genauso. Da bin ich raus, Alter. Echt, du hattest einmal zu viel Tequila, ja?
Ja, da hatte ich mal einen richtigen Absturz.
Aber dann geht's ja jetzt bestimmt genauso, wenn du Tequila riechst.
Da ist er übrigens hier, ganz frisch zitiert.
Da bin ich raus, Alter.
Hast dich gerade gesampelt.
Gut, oder? Ja, das sage ich scheinbar öfter. Na ja, gut. Ja, aber geht dir das auch so, dass du, wenn du dann Tequila nur riechst, dass das schon schwierig ist?
Ja, aber es ist nicht so ein dauerhaftes Trauma. Also irgendwann geht's dann wieder. Aber klar, nächste Woche fange ich da nicht nochmal an.
Nee, also Tequila, Jägermeister, Ramazzotti, alles, was in diese Richtung geht. Aber mit Abstand, Tequila ist das absolut Schlimmste, ey. Das macht dich ja wirklich zu einem anderen Menschen. Das macht dich ja ganz anders besoffen einfach. Also das ist das letzte Mal, als ich Tequila getrunken habe, war werde ich auch nie vergessen, bei so einer Tequila-Nacht im X in Herford. Das ist so eine Disco. Also da lief dann immer Metal-Musik und dann war halt irgendwie Desperados und Tequila super günstig. Und da habe ich mich so abgelattet, dass ich irgendwie vom Hocker gefallen bin, also vom Barhocker.
Abgelattet,
ich gelegen. Dann hatte ich die grandiose Idee, ich gehe jetzt tanzen so. Und da war da irgendwie Pogo-Action am Start. Ich bin aufs Maul geflogen, bin dann irgendwie aufgestanden, habe den erstbesten Typen da angepöbelt, warum er mich geschubst hat. So, bis mir im Nachhinein erzählt wurde, so, ja, du bist einfach über deine eigenen Füße gestolpert, du kannst nicht mal mehr stehen, Diggi. Also das war wirklich eine Vollkatastrophe. Und danach habe ich Scheiße nie wieder angerührt. Ey.
Das klingt spektakulär.
Ja, geil.
Ja, zumal, also so bin ich normalerweise überhaupt nicht, wenn ich betrunken bin, würde ich niemals auf die Idee kommen, irgendwelche Typen da anzurempeln. So, ja, was soll das? So, also überhaupt nicht.
Ja, aber es soll ja so Leute geben, ne, die voll aggro werden auf Alkohol. Also ich meine,
ja,
kenne ich auch
nie,
so ein paar. Ich auch nicht.
Also
immer nur alle lieb.
Ja, da gibt es ein paar. Aber wirkt ja auch immer.
Ja, das kann ich mir bei meiner Statur auch einfach nicht erlauben. Also, das ist wie als Wort aufs Maul. Das
sind manchmal die Schlimmsten. Ja.
Ja, hast ja nicht immer unter Kontrolle, wie du reagierst, wenn du dann betrunken bist. So, das weiß man ja nicht.
Guess, wie wirst du denn, wenn du betrunken bist?
Also, wenn ich eine bestimmte Grenze überschritten habe, dann werde ich sehr, sehr müde. da habe ich auch schon mal
müde.
Ja, da habe ich auch schon mal mich irgendwo in die Ecke gepackt und geschlafen.
Ja, gut, aber müde ist ja harmlos oder so.
Naja, ich pöbel jetzt nicht rum oder so, aber ich bin da schon recht lustig unterwegs. Mhm. Also ich habe mal eine Geburtstagsparty bei mir zu Hause gemacht und die erste Freundin, die erschienen ist.
Übrigens, Party musst du trinken, ne?
Okay.
Prost. Ja. In Deutschland sagen wir ja Feier.
Ja, hier heißt das Feier.
In Deutschland, so. Ich komme aber nicht
eine
aus Deutschland.
Nette Zusammenkunft.
Na gut, Nummer 3. Warum habe ich jetzt diesen einen getrunken, den ich einfach nur so zum Abschluss der Episode trinken will, wenn ich jetzt danach noch weiter trinke?
Naja, wir waren ja noch nicht durch damit.
Ich rieche Betrug.
Eben.
Ich rieche Betrug.
Das ist halt, wenn man plötzlich kein Skript mehr hat und ins Plaudern kommt. Ja. Siehst du, das ist halt.
Er macht's mit Absicht, glaube ich, langsam.
Nein, habe ich wirklich nicht.
Ja, wobei, bei
schwerer Vorsatz.
Aber Skript, ist das wirklich nur Englisch?
Ja, ist schon eher Englisch.
Ich glaube nicht, dass du das im Duden findest. Also wenn dann...
Doch, das mit Sicherheit.
Ja, okay, aber wenn dann schon als internationales
Wort. Aber eben, also im Duden stehen verdammt viele englische Wörter.
Ja.
Jam zum Beispiel, ne, habe ich neulich nachgeguckt.
Naja.
Beim Scrabblen.
Dürfen wir jetzt Wörter sagen, die auf Englisch im Duden stehen,
ach
theoretisch?
Ach so, ich dachte, ich zitiere das mal. Oder muss ich jetzt auch schon wieder eintrinken?
Ja, musst du.
Eigentlich
wirklich?
Ja. Oh, ja. Alter, so, Prost.
Ihr Fotzen.
Okay,
warte. Okay.
Schön, dass wir uns so
viel. Ich sehe da schon, komm, wir besaufen uns jetzt einfach.
Ah, ja, genau.
So ganz ohne Filme zu rezensieren, einfach.
So, viel zu wenig getrunken, wir müssen mehr trinken.
Ziemlich gut durch die Filme geschafft. Habt ihr eigentlich einen Überblick, wie viel ihr getrunken habt?
Nee.
Ich?
Ja.
Halt ungefähr eine Drittelflasche Mexikaner.
Aber nicht, wie viele kurze das waren.
Nee, du hattest jetzt drei, oder?
Ich hatte drei, ja.
Keine Ahnung, ich bin irgendwo bei 7.
Also
oder 8.
Kannst du ausrechnen, warte mal. Das ist wie viel 0,2 Gläser sind ein halber Liter?
25.
Du hast keine 25 getrunken.
Ja, weiß ich nicht.
Naja, können wir ja nochmal nachhören oder beziehungsweise nachschauen, weil wir haben ja auch Bild.
Oder kommt es hin? Warte mal, 0,2, 25.
Ja, ja, du hast schon recht. Ja. Ich glaube ja.
Aber jetzt erzähle ich meine Geschichte von der Geburtstagsfeier von damals.
Ah, ja.
Das ist gar nicht so lange her, das ist vielleicht vor 3-4 Jahren gewesen. Und die erste, die auf der Matte stand, war eine Freundin von mir und ihr Geschenk war eine Jägermeisterflasche. Und die hatte die grandiose Idee, mit jedem Gast, der reinkommt, dann natürlich einen Jägermeister zu trinken.
Mhm. Ja, geile Idee.
Das heißt, ich war dann irgendwann so nach 1,5 Stunden, nachdem so die meisten Gäste schon da waren, war ich recht bedient und habe dann irgendwann unter meinem Pokertisch geschlafen. Nachdem ich blinde Kuh gespielt habe und weiß nicht, alles gemacht habe. Also ich war auf jeden Fall gut bedient. Und dann, nachdem ich 2 Stunden geschlafen habe, sind wir dann noch losgezogen und waren dann noch hier in meinem Rockschuppen unterwegs.
Schön in Sage noch, ja.
Ja, genau, da sind wir hin. Mhm. Und haben dann noch gefeiert. Und ja, nachdem ich da irgendwie 2 Stunden geschlafen habe, war ich immer noch genauso blau wie vorher und habe da noch weiter getrunken. Also das war spektakulär. Und Jägermeister geht trotzdem noch, auch wenn ich da gut bedient war an dem Abend.
Mhm.
Also hat mich nicht so geprägt, dass ich jetzt komplett da weg bin von diesen Getränken.
Ja, nee,
das kann ich nicht behaupten. Aber was diesen Müdigkeitsfaktor angeht, da kannst du dich tatsächlich mit Jan zusammentun.
So. Der ist auch so.
Der schläft auch immer ein, wenn der zu stramm ist. Und mit dem habe ich auch tatsächlich so mit die härtesten Saufgeschichten irgendwie mitgemacht, so was so meine eigene Vita dahingehend angeht. Ich werde zum Beispiel nie vergessen, da haben wir beide noch in Münster gewohnt. Und dann hat er, ich weiß gar nicht, irgendwie waren wir irgendwie eine Woche vorher verabredet und da hat er dann abgesagt und bla und das hat ihm irgendwie total leid und so, wie Jan halt so ist, ein bisschen sentimental auch und so. Und dann hatte ich Besuch von meinem Bruder, einem Kumpel und der neuen Freundin von meinem Bruder, die ich dann an diesem Wochenende kennengelernt habe. Und Jan hat uns alle eingeladen, bei ihm, das Eigenname White Russian zu trinken. Mhm. Und dann sind wir bei ihm aufgeschlagen. Und wollten danach auch noch irgendwie in eine Disco und feiern und hast du nicht gesehen so. Jetzt hatte Jan aber ärgerlicherweise vergessen, Milch zu kaufen, was zur Folge hatte, dass wir Kahlua mit Wodka aus Wassergläsern getrunken haben. Und dann halt irgendwann in diese Disco gezogen sind, die halt den Abend das erste Mal geöffnet hatte. Und das ist auch katastrophal ausgeartet. Also das so ausgeartet, dass ich dem Taxifahrer am Ende irgendwie 50 Euro Trinkgeld gegeben habe, weil ich nicht mehr rechnen konnte, auf dem Klo geschlafen habe. So, das war alles ganz, ganz katastrophal.
Ganz Programm.
Und Ja, also das war wirklich das ganze Programm. Da ist auch wirklich niemand, ist auch nur ansatzweise nüchtern aus diesem Laden rausgegangen. So, das war wirklich komplett Absturz einfach von mindestens mal 5, 6 Leuten. Also, und ich musste mir 2 Jahre lang danach das Gespött von der Freundin meines Bruders anhören. Also der damaligen Freundin meines Bruders. Das war wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Und wie gesagt, Jan ist auch immer sofort dabei. Das ist ihm völlig egal, wo der gerade ist. Der schläft dann einfach ein, wenn er voll ist.
Ja, das muss bei mir eine bestimmte Grenze überschritten haben, aber dann werde ich auch extrem müde.
Ah, ist witzig, mit Jan, also unserem Jan, dem zweiten, da habe ich auch ein paar sehr wilde Sauf-Stories.
Witzig.
Ach.
Ja, aber es hat nachgelassen, allein aus dem Grund auch, früher gab's, ach so, siehst du, habe ich gar nicht gemerkt.
Ja, ja, ich bin ja integer und so.
Sehr gut. Früher gab's ja so Diskotheken, wo man oft zu zweit dann gearbeitet hat und dann hat man auch viel getrunken im Laufe des Abends, aber da jetzt in den letzten Jahren habe ich halt primär alleine aufgelegt und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ist Blödsinn, mir alleine eine Flasche hinzustellen und so.
Ja, aber eben, also gerade beim Arbeiten an der Bar habe ich halt auch also immer getrunken, weil das einfach ohne Alkohol.
Ein bisschen mit auch, oder?
Naja, zumal es ist halt auch, also ich habe ja auch immer in Schuppen gearbeitet, wo ich privat nie hingehen würde und das ist halt erträglicher, wenn du trinkst.
Erinnerst du dich, dass wir sogar mal am gleichen Abend gearbeitet haben?
Nee, haben wir?
Ja, haben wir.
Wo, im Puro oder wo?
Nee, im 90 Grad damals.
Ach echt?
Wo du in der Bar standest, da habe ich aufgelegt an dem Abend.
Ha. Huh.
Das waren teilweise dieselben Abende.
Ja, siehst du, das war ja, im Hemingway gab es ja auch immer 90 Grad, ey, das ist auch so ein Relikt daher. Ja, und jedenfalls ist dann Jan halt auch immer vorbeigekommen, wenn ich irgendwo gearbeitet habe, oder meistens, und hat sich dann da halt volllaufen lassen und ist dann auch oftmals irgendwie doch noch weitergezogen oder sonst was.
Witzig.
Ey, dann kam der einmal, das war bei einem anderen Laden, das war ein Cascade damals noch. Mhm. Da kam er dann mit seinem Bruder vorbei und das war dann halt auch so das Ding, ne? Schön immer Hemingway. Und dann haben die sich zusammen irgendwie so flaschenweise Prosecco reingeleert. Ey, und sein Bruder, Alter, der war irgendwann so dicht, dass der bei mir an der Bar stand und dann hatte ich da so ein großes Glas mit so Holz, mit diesen Teilen, die du in den Drink steckst, ich sage jetzt das englische Wort nicht, zum Umrühren, ne? Mhm. Mhm. Alter, steht er vor mir, nimmt sich da einen so ein Holzteil raus, beißt beherzt ab, kaut drauf rum, hat irgendwann nur noch Splitter in der Fresse und guckt mich völlig entgeistert an und meinte, das sind ja gar keine Sticks.
Oh mein Gott.
Hat er halt einfach diese Holzdinger aufgefuttert, weil er dachte, das wären irgendwelche Salzstangen, Alter. So ist besoffen ja war hart. Der. Ja, war lustig.
Zählt das noch? Du hast gerade Sticks gesagt, ne?
Nee, er hat davor auch für ein Getränk hat er ein amerikanisiertes Wort benutzt.
Gesteckt. Ey, alles klar, ich trinke jetzt noch einen. Ihr seid ja.
Du kommst mit einem davon, sonst wären es 2 gewesen. Also es,
ihr seid Nazis, so.
Wir sind sehr gnädig. Ja, für diejenigen, die es vermissen, wir sind ja immer ein bisschen chaotisch und ein bisschen unorganisiert. Wir bringen normalerweise in der letzten Episode immer unser Fazit, mit wie viel Filmen haben wir gesehen, wie viele Serien haben wir gesehen, wie viele Folgen. Ich würde sagen, das machen wir dann in der ersten Episode im neuen Jahr.
Ah ja, guter Plan.
Da werden wir dann ein bisschen rückblickend erzählen, wo wir gelandet sind, was unsere Lieblingsfilme sind. Und da würde ich sagen, ziehen wir auch einen Sieger von unseren, hier von unseren Punktejägern, von unseren Gästen, die da waren,
im
Lostopf drin sind. Das machen wir dann auch live. Das war dann gucken.
Guter Plan.
Wer von den 12 oder 13 Herren, unter anderem Herr Hoffmeister, von uns belohnt wird.
Boah, Alter.
Dein Kollege Jan ist sogar zweifach, glaube ich, unterwegs. Ist es soweit?
Aha?
Soll ich den Eimer holen?
Nee, Eimer brauche ich noch nicht, aber ist auf jeden Fall für meine Verhältnisse gerade schon.
Ja, ich merke es auch.
Okay, also Diplomarbeit könnte man von dir jetzt nicht mehr verlangen.
Nee.
Lass uns die nächste Folge aufnehmen.
Wir machen das jetzt in jeder Folge so, ey. Keine Anglizismen mehr.
Ja. Ja, aber es ist ja relativ glimpflich verlaufen. Das ist
ja, also so, für dich sowieso, Alter.
Aber es ist ja nicht so, dass hier einer komplett jetzt umgekippt ist.
Nee.
Ja, für mich sowieso.
Nee, das nicht, aber ich lege mich auf jeden Fall gleich schlafen, so viel ist sicher.
Okay.
Nee, es ist also auf jeden Fall sehr viel harmloser abgelaufen, als ich das gedacht hätte.
Du warst schon sehr optimistisch, die zweite Flasche noch abzufüllen.
Also. Ja, du, ich wollte halt vorbereitet sein, ne?
Ja, gut. Vorbereitung ist alles. Ja. Jetzt hast du ein bisschen was für die Nachbarn.
Aber stimmt schon. Hätten wir das mit Tom oder anderen Leuten gemacht, das wäre auf jeden Fall ausgeufert.
Oh ja.
Ja.
Da wäre ein bisschen mehr geflossen.
Naja, aber Hoffi hat auch schon gut mitgehalten, auf jeden Fall.
Ja, ich muss mal wirklich zählen, wo wir gelandet sind. Das interessiert mich mal.
wer jetzt hier am meisten trinken musste.
Ja.
Ja, ich glaube, also du bist nicht dabei.
Nee, ich bin's nicht.
Nee.
Nee.
So, jetzt sind wir noch unter 2,5. Dann würde ich sagen, auf 2022.
Ja.
Auf Wiederhören. Ja.
Falls ihr das Silvester noch hört, guten Rutsch.
Ja,
falls stimmt. Neujahr oder später, frohes Neues.
Ein frohes neues Jahr, sowieso.
Ja. Bis genau. Dann.
Es war mir ein Fest, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Wie immer.
Danke fürs hier sein.
Freut uns sehr. Danke, Hoffi.
Und gerne. Wir freuen uns auf 2022.
Reunion.
Bewegt Bild Banausen.